Wir sind Daniel,
Sascha
und Thorsten.
Und wir sind die Apfelnerds.
Ja, herzlich willkommen zur Folge 5 der Apfelnerds. Heute auch wieder mit vielen spannenden Themen, wie ich hoffe.
Und, viele Gerüchte.
Viele Gerüchte. Eine Sache,
viele Abstürze.
Ja, genau. Eine Sache, die uns ja letztes Mal schon beschäftigt hat und ironischerweise uns kurz darauf bestätigt wurde, sind externe SDKs. Wie gefährlich es dann doch sein kann, die mal zu verwenden. Also gefährlich jetzt im Sinne von, dass ein Problem mit der App geben kann.
Also Third-Party-Libs meinst du, ne?
Genau.
Ja, hatten wir letztlich schon drüber gesprochen, ne? Dass es halt eben immer so ein zweischneidiges Schwert ist. Klar, auf der einen Seite gibt es Funktionalität, die man nicht selber zu entwickeln braucht. Auf der anderen Seite bringt das aber natürlich auch Wartungsprobleme mit sich. Also erstens, man muss sich um Updates kümmern. Sollte irgendwas nicht weiterentwickelt werden, hat man eventuell Sicherheitsprobleme und so weiter. Ja, und bei den Sachen, die vor allen Dingen bei den Sachen, die closed source sind, weiß man natürlich auch nicht, was die tun. Ne? Was man jetzt schön am Facebook-SDK sehen konnte diese Woche.
Genau.
Denn, was ist passiert?
Ja, es gab Abstürze.
Ja, und zwar alle Apps, die dieses Facebook-SDK integriert hatten. Und viele Apps machen das ja, damit sie diesen Social-Media-Login haben, der dann automatisch über Facebook läuft. Mhm. Und die sind alle abgestürzt, ne? TikTok, Spotify, alle großen.
Richtig. Und zwar direkt beim Start, ne?
Ja, das ist natürlich das Ungünstigste, was passieren kann, der Crashes. Also es ist das eine, wenn eine App bei irgendeiner Funktion mal crasht, am besten natürlich noch bei einer, die nicht allzu wichtig ist. Das ist zwar auch schlimm, aber dann ist ja wenigstens noch ein Teil nutzbar. Aber wenn die App natürlich sofort beim Start den Geist aufgibt, sage ich jetzt mal, das ist natürlich der absolute Worst Case.
Mhm. Klar, natürlich für die eigene App besonders. Ich glaube, es gibt keinen langjährigen Entwickler, der nicht auch mal so einen Bug produziert hat. Ich zähle mich dazu. aber bei Third-Party-Libs natürlich besonders ärgerlich. Vor allen Dingen, das ist halt eben ad hoc passiert, weil Facebook serverseitig irgendwas geändert hat. Ich habe gar nicht mitgekriegt, was, aber irgendetwas hat dann scheinbar den Parser spucken lassen im SDK und dann ist es halt eben dann direkt beim Start abgestürzt. Wobei man erwähnen muss, dass man das SDK noch nicht mal initialisieren musste, dass das schon Probleme gemacht hat, denn das SDK hatte sich da in den Lademechanismus für die Dynamic Libs eingehängt und quasi dann schon Codeausführung bekommen, bevor man überhaupt das SDK initialisiert hat. Das heißt, man musste das SDK nur einbinden, dass es schon gecrashed ist. Und das beweist natürlich mal wieder voll und ganz genau die Sorgen, die wir da letztes Mal genannt hatten, dass halt eben Third-Party-Libs Fremdcode sind und man die eigentlich als Schadsoftware im schlimmsten Fall betrachten muss. Ne?
Ja, das ist natürlich doppelt eine Sache bei in Richtung Facebook, das ist ja jetzt nur auch ein Unternehmen, was jetzt zumindest bei mir nicht das größte Vertrauen besitzt, was Datenschutz oder allgemeine Sachen auch angeht. Das ist natürlich doppelt fraglich, sowas zu integrieren. Ich meine, jeder kennt diese Sign-In-Button, egal ob jetzt von Facebook oder Google. Diese One-Click-Sign-In-Sachen, die sind super praktisch. Ich will da gar nichts gegen sagen. Ich habe sie zwar selber so gut wie nie benutzt. Ich glaube, ein-, zweimal habe ich es ausprobiert und es ist wirklich super praktisch. Aber was mich halt stört, ist diese Verlinkung und dass natürlich dann diese Konzerne auch alles mitkriegen, was ich in den Accounts mache. Das ist für mich
ein No-Go. Ja, als Nutzer habe ich das auch eine Zeit lang benutzt, also ist jetzt schon Jahre her. Irgendwann kam dann das Verständnis auf, dass Facebook bloß Daten sammeln möchte. Am Anfang war das natürlich so eine Convenience-Geschichte. Ah ja, okay, brauche ich keinen neuen Account anlegen, ne, wenn ich jetzt irgendwas ausprobieren möchte. Ja, aber letzten Endes ist es halt eben dann auch einfach immer auf Datensammlung hinausgegangen und früher oder später fand ich das dann irgendwann nicht mehr so toll. Ja gut, also ich für mich habe das jetzt irgendwie schon länger dann nicht mehr aktiv in der Verwendung. Ist allerdings auch tatsächlich, um das gerade mal einzuschieben, gar nicht so einfach, manchmal davon wegzukommen. Ich war so bei 2, 3 Services irgendwie über Facebook-Login angemeldet. Das ist überhaupt nicht möglich gewesen, da den Account irgendwie umbiegen zu lassen oder Facebook den Facebook-Link zu löschen oder so.
Ja, das ist oft nicht vorgesehen, genau. Also das ist ein Wechsel auf einen regulären Account, sage ich mal, ist in der Regel nicht besonders vorgesehen. Da, wo ich das mal benutzt habe, Facebook-Login, glaube ich, habe ich nie benutzt. Ich habe nur mal den Google-Sign-In-Button benutzt. Da habe ich das, habe ich einfach den Account gelöscht und habe mir einen neuen gemacht. Natürlich klar total ungünstig. Ähnlich habe ich es aber jetzt auch mit Sign-In with Apple gemacht. Das ist ja quasi die Gegenversion datenschutztechnisch von Apple selber. Großartig für Apple-Nutzer natürlich. Aber auch da gibt es keine Möglichkeit des Schnellswitchens oder sowas. Ne? Also wo man irgendwie sagen kann, ich möchte jetzt meinen Account über Sign-In with Apple haben und nicht mehr über meinen normalen Account.
Richtig. Ja, allgemein ein bisschen was eine unglückliche Geschichte. Jetzt aus Entwicklersicht mal gerade nochmal die Perspektive gewechselt. Ist das halt eben dann, ja, hatten wir ja gerade eben schon gesagt, so dieses Problem, dass man sich halt eben, wenn man solche Libs integriert, halt eben immer ne, diese Unkontrollierbarkeit von diesen großen Libs mitbringt. Das ist bei Facebook genauso wie bei Google und natürlich im Prinzip auch jedem anderen Third-Party-SDK, welches spätestens als Binary dann ausgeliefert wird, immer das Problem, dass man halt eben eigentlich Apple gegenüber ne, hier mit deinem Blut unterschreiben muss, dass da nichts drin ist, was irgendwie Tracking macht. Und auf der anderen Seite hat man keine Ahnung, ob die Tracking machen oder nicht, weil es steht ja nirgendwo und man kann nicht reinschauen.
Ja, genau. Also das ist ein Riesenthema, gerade was natürlich diese Datenkraken angeht, ist das, finde ich, ein Riesenproblem. Ich meine, das ist natürlich jetzt, es ist ja in Anführungsstrichen Fremdsoftware. Du kennst sie nicht, du kannst sie teilweise auch gar nicht komplett einsehen. Und selbst wenn, reden wir ja über eine Menge Codezeilen, die sich nicht mal eben überblicken lässt. Das ist ja auch so eine Sache. Vieles ist aber auch schon Binary, zum Beispiel bei so Tracking-Sachen. Da kannst du gar nicht mal eben reinschauen. Das ist also dann nicht wirklich sinnig. Also und da ist halt die Sache, es ist ja was anderes. Klar, auch bei einem normalen Rechner, jetzt bei Mac zum Beispiel, mit jeder Software, die ich installiere, hole ich mir potenziell Fehler oder Probleme im System, wenn der Entwickler da Mist macht. Der Unterschied, den ich aber sehe, ist, dass ich ja in meine eigene Software etwas integriere, was ich in meinem Namen nochmal ausliefer, von etwas, von dem ich keine Ahnung habe letztendlich, was es macht. Ja, und wo gerade Facebook einen Teufel tun wird und mir sagen wird, was sie tatsächlich alles da so machen können.
Ja, das ist, ist natürlich ein einfacher Weg für die Entwickler, viele Features mit diesem SDK dann einzubinden, relativ einfach. Es soll ja auch eine Möglichkeit geben, bei Facebook so ein Login zu machen, aber den musst du dann selber machen, dass du gar nicht das SDK integrierst. Aber das ist natürlich mit Aufwand verbunden. Da musst du diesen ganzen Login-Flow machen, also Möglichkeiten gibt es da schon, aber dann hast du natürlich nicht mehr diese Convenience, dieses SDK zu verwenden und alle schönen vordefinierten Sachen schon zu nutzen.
Ja, dann geht natürlich dann auch der Aufwand für so einen schnellen Facebook-Login-Button von schnell das SDK reinwerfen hin zu den gesamten Login-Flow mit Krypto und allem irgendwie durchzuimplementieren, wird natürlich dann sehr schnell, sehr komplex.
Ja, ja klar.
Und wenn ich dann mal so aus dem Nähkästchen eines Softwareentwicklers plaudern kann, da kommt natürlich dann auch schnell der Produktmanager oder Product Owner an und sagt, warum ist denn das so aufwendig? Das ist doch einfach nur gerade schnell der Button. Das ist ja so ein Lieblingsthema.
Ja.
Ja, schnell, ja, schnell mal einen Button.
Ja.
Die kennen das so, das wird halt eben einfach da reingekloppt und klappt von alleine und da hat man irgendwie ein kleines bisschen was einzubauen und dann ist gut. Und dann muss man dann schon mal den Argumentationshammer rausholen und die schwer bearbeiten, bis sie dann anfangen zu realisieren, was man sich damit ins Haus holt. Das interessiert die meisten natürlich nicht so wirklich. Ne? der letzten Zeit hat sich das ein bisschen geändert, jetzt dadurch, dass man hier datenschutztechnisch dann das Ganze jetzt immer dokumentieren und mit dem Datenschutzbeauftragten abnicken lassen muss. Seitdem ändert sich ja jetzt zum Glück der Gedanke in dieser Richtung.
Ja, vor allem, also man kann halt immer beide Seiten verstehen. Es ist für den Entwickler teils leicht, das einzubinden. Es ist auch teils auch für den Nutzer komfortabel. Das will ich überhaupt nicht verteufeln. Ich meine, es ist ja, man kennt es ja selber, du hast 80.000 Accounts, also jetzt nicht ganz, aber ich glaube, ich habe über 400 Logins, wenn man das jetzt mal pro Seite nimmt oder mehr. Und das natürlich schon wäre natürlich super, wenn du das alles mit einer Sache erledigen könntest, die auch noch sicher ist, die deine Privatsphäre schützt, also im Grunde ja dann das, was Apple verspricht mit seinem Sign-in with Apple, dass aber man holt halt als Entwickler gerade halt auch Software ins Haus, die eine Blackbox ist und wo genau sowas, was jetzt passiert ist, im Ernstfall passieren kann, da entsteht ein Fehler, für den du gar nichts kannst, den du auch gar nicht beheben kannst. Und deine aktuell in der Wildnis laufende App verabschiedet sich. Das ist nicht gut.
Ja. Ja, und da stellt sich eine interessante Frage, nämlich das Thema, kann man da nicht was machen? Also jetzt auf technischer Ebene. Und da wurde dann so von verschiedenen Leuten das Thema Prozessseparation aufs Tablet gelegt. Das heißt also potenziell, Apple macht das ja schon mit View-Controllern, die vom System geliefert werden, dass die off-process laufen, also in einem separaten Prozess laufen und dann halt eben nur über eine XPC-Schnittstelle dann letzten Endes mit der eigenen Anwendung laufen. Der Safari View-Controller ist so ein klassisches Beispiel dafür. Und im Prinzip ist das natürlich eine Technik, mit der man auch Dynamic Libraries absichern könnte in separaten Prozessen. Finde ich als Idee eigentlich gar nicht so falsch. Ne? Man schmeißt dann Third-Party-Libs einfach in diese separierten Prozesse, muss natürlich dann den Overhead für die Interprozesskommunikation in Kauf nehmen, hat aber dafür dann vollkommen weggekapselte Dynamic Libraries, die nicht einfach so auf die prozesslokalen Daten zugreifen können. Ne? Also vor allen Dingen, dass solche Libraries einfach ohne weiteres zum Beispiel eben an GPS-Koordinaten rankommen können, weil sie einfach mithören, wenn ich das anhabe. Das ist mir schon immer so ein Dorn im Auge
gewesen. Ja, genau. Ne?
Also man damit ja ganz vermeiden.
Genau, ne? Man darf ja nicht vergessen, also ich habe jetzt eine App, die mein Standort benötigt, auch völlig legitim. Navigation, keine Ahnung. Oder ich möchte einfach nur in der App meine Adresse ermitteln, was auch immer, weil ich mir was liefern lassen will. Dann ist das ja völlig legitim, dass die auf meinen Standort zugreift. Aber wenn sie diese SDKs implementieren, und ich bin mir da fast eigentlich ziemlich 100% sicher, dass Facebook dankend dann sagen wird, oh cool, ich habe die Erlaubnis dazu, dann mach mal. Ne? Und dann gucken die parallel schön die ganze Zeit mit, ob du jetzt groß willst oder nicht. Also der Preis ist, finde ich, deutlich zu hoch, wenn man das genau nimmt. Auch für den Nutzer am Ende, auch wenn die meisten es nicht sehen oder auch vielleicht nicht so wahrhaben wollen. Aber der Preis ist viel zu hoch, weil persönliche Daten sind schon sehr, sehr
sehr, sehr unbedingt. Hart. Ja. Da gab es auch ein schönes Beispiel jetzt irgendwie, ich glaube im Herbst, kann ich mich dran erinnern, wurde das so einmal durchs Dorf getrieben, dass die Wetter-Apps so die größten Datensammler überhaupt sind. Dass da also irgendwie sehr viele Third-Party-Libs drin waren, die Positionsdaten abgeschnorchelt haben. Und dass da wohl sogar ein richtiges Geschäftsmodell dahinter gewesen sein soll. Wohlgemerkt, jetzt gerade nur so aus dem Hinterkopf gegraben, aber das ist natürlich tatsächlich so ein klassisches Thema, wo manche Leute halt eben auch Businessmodelle drin sehen. Ne? So Wetter-Apps sind halt eben einfach Standard, also jetzt so von den klassischen Anbietern, darum ging es, ne? Sind halt eben so klassische Themen, die haben halt eben eingeschaltete Positionsinformationen, weil man möchte ja wissen, wie das Wetter da ist, wo ich mich gerade befinde. Und man ist natürlich zu faul, das manuell auszuwählen. Warum auch nicht? Ne? Das Gerät weiß ja, wo man ist. Und deswegen haben die also die Positionsdaten in der Regel vorliegen und können die halt eben einfach abschnorcheln. Die haben dann zum Teil einfach massenweise diese Daten die ganze Zeit im Hintergrund weggeschaufelt und da noch ein richtiges Businessmodell mit gehabt, dann die Tracking-Daten von den Leuten dann letzten Endes zu verkaufen.
Ja, vor allem ist ja auch, also die kommen ja auch mit den geilsten Versprechungen, ne? Also von wegen Live-Radar, was Regen angeht etc. Ganz ehrlich, so bedufte doll funktioniert das nie mit diesen ganzen Alerts. Also ja, das funktioniert mal ganz gut, aber es ist jetzt nicht so, dass man nie wieder nass wird. Das ist einfach schlichtweg nicht so. Und die Frage ist ja, immer, ob das dann, ob es das Ganze wert ist, sage ich jetzt einfach mal. Ich meine, seit iOS 13 gibt es ja diese Einmalerlaubnis nur für den Standort. Finde ich eine großartige Sache, benutze ich sehr, sehr häufig. Ja. Bei fast allen Apps, die es einfach nicht ständig auf meinen Standort zugreifen müssen, also ich sag mal jetzt zum Beispiel bei so einer Liefer-App, oder bei Essenslieferungen oder sowas, ne? Ja, du hast den Umstand, dass du jedes Mal das gefragt wirst und einmal freigeben musst, was sich bei mir bei Grenzen hält, weil ich nun mal nicht fünfmal am Tag Essen bestelle, ja, sondern von mir aus einmal in der Woche oder alle zwei. Und ja, dann drücke ich auf einmal erlauben und dann ortet er mich einmal ordentlich und dann ist die Sache auch gut. Und ansonsten hat die App in meinem Standort nichts anzufangen. Na, das,
ja, genau.
Und das reicht mir dann auch. Und das funktioniert auch wunderbar und großartig. Ne?
Mhm. Ja, kann ich so bestätigen. Mache ich auch tatsächlich gerne. Gerade bei den Apps, wo ich zum Beispiel kein Vertrauen darin habe, dass da halt eben nicht die entsprechenden bekannten Pappenheimer an SDKs integriert sind. Also namentlich eben wieder mal das Facebook-SDK oder Google halt eben.
Ja, oder halt und, vor allem halt Apps, die es nicht benötigen dauerhaft. Also eine Navigations-App brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Ne? Das ist, ist ja, das, klar. Die braucht das, das ist nun mal so. Wenn die natürlich auch noch von einem Konzern kommt, der eine Datenkrake ist, naja gut, dann hat man jetzt die Frage, ob man sie überhaupt installieren sollte. Ne?
Aber seit iOS 13 ist ja eine neue Meldung, dass angezeigt wird, wenn eine App die ganze Zeit deinen Standort im Hintergrund abfragt, dann bekommst du die Information, dass die App XY jetzt schon seit mehreren Zeiten eine Standortabfrage macht und siehst genau, wo die Standortabfrage entsprechend aufgeschlagen ist. Also da hat sich auch schon einiges getan, dass durch das Betriebssystem wirklich das dem Benutzer sichtbar gemacht wird.
Ja, Gott sei Dank. Das, vor allem ist das, also das finde ich eine großartige Funktion und eine ganz tolle Sache in iOS 13, dass er das anzeigt, weil und was, wenn es auch ein bisschen erschreckend ist, wenn man dann manchmal sieht, welche Apps das denn tatsächlich so dreist einfach alles machen. Also das ist dann auch wieder so eine Sache.
Ja, jetzt mal nochmal aus der Entwicklersicht gesprochen, kann das aber natürlich auch ein bisschen unglücklich laufen. Ich kann mich da an Apps erinnern, die da eigentlich so ein bisschen was zu Unrecht gebrandmarkt worden sind von diesem Dialog, weil die halt eben im Hintergrund Significant Location Changes verwendet haben, um zum Beispiel Geofences zu registrieren, wo es ja immer nur eine maximale Zahl von gibt, die man registrieren kann. Da kann man wunderschön sich so eine eigene Technik schreiben, die halt eben, wenn Significant Location Changes triggern, halt eben dann einfach einen neuen Satz an Geofences für eine Region dann registrieren und ansonsten nichts tun. Aber in diesem Dialog werden die gebrandmarkt an schau mal hier, was die alles aufgezeichnet haben. Und dann kommt dann diese Grafik und du siehst überall diese Punkte. Ne? Überall, wo die Significant Location Changes eben ausgelöst haben. Und das lässt einen natürlich sofort einen Schrecken kriegen und das abschalten.
Ja, das stimmt. Auf der anderen
Seite, also der Benutzer kann es ja selber entscheiden. Also wenn er die App installiert hat und weiß, die macht genau die Funktion, die ich brauche, dann weiß er, dass der Standort im Hintergrund abgefragt wird.
Nur ist ja, schön, aber weiß er das? Also ja. wenn ich jetzt so eine Technologie mit den Geofences und das, was ich gerade beschrieben habe, verwende, dann muss ich dem Nutzer jetzt neuerdings erklären, dass ich das tue und dass das dort so schrecklich aussieht.
Ja, aber ich find's besser, der Benutzer weiß es und kann dann selber seine Entscheidung treffen, als wenn er halt Apps nutzt. Weil wenn er es jetzt schon nicht weiß, dann wusste er es in der Vergangenheit auch nicht. Und dann sind einfach die Daten abgeflossen, ohne dass er davon Kenntnis genommen hat.
Ja, also ich wollte damit eigentlich auch nur sagen, ich finde das ein kleines bisschen unausgegoren, dieses System, was sie mit iOS 13 eingeführt haben, also vor allen Dingen dieser Dialog, der dann mit Verspätung nochmal angezeigt wird. Das ist ja dann eben auch so, dass der Nutzer vorher eben gar nicht die Möglichkeit hat, den Zugang zu Positionsinformationen immer zu erlauben, sondern du darfst dann nur für diese Session erlauben und später irgendwann kommt dann dieser Dialog und dann kannst du nur durch nochmaliges Auswählen dann, beziehungsweise dann kannst du erst auswählen, dass du das immer erlauben möchtest.
Ja, also das ist in der Tat etwas
ist natürlich ungünstig. Unglücklich.
Ja, das ist etwas ungünstig gelöst für Apps, die das wirklich, wo es Sinn macht, dass sie das dauerhaft benötigen. Wie gesagt, Navigations-Apps, ne? Zum Beispiel, die haben jetzt erstmal nicht die Möglichkeit, direkt beim ersten Start, das ist in der Tat etwas schlecht, das ist richtig. Genauso wie es halt auch schwierig ist, da stimme ich zu, dass alle so über einen Kamm geschert werden, ein bisschen. Ne? Ob ich jetzt, wie gesagt, nur diese Geofences mache, oder halt eine wirkliche GPS-Standort abruft, der ja eine ganz andere ist. Ne? Also ein Significant Location Change kann ja recht groß sein. Dann weiß er halt, okay, du hast einen Radius von 50 Kilometern verlassen, who cares? Und guckt jetzt einfach nur, ich sag mal, wo sind meine nächsten Geofences, die für dich wichtig sein könnten.
Ja, also das ist natürlich auch wieder zweischneidig. Ne? Auf der einen Seite, klar, die Idee von diesen Significant Location Changes ist dann dort solche Grobgeschichten zu machen. Für manche Sachen reicht es aber auch, solche Grobinformationen aufzuzeichnen. Ne? Nur indem ich die Significant Location Changes in der Datenbank schreibe, kann ich wunderschön sehen, wo derjenige wohnt, wo derjenige zur Arbeit fährt, wo er arbeitet, wo er regelmäßig einkaufen geht, ob er sonst irgendwelche Gegenden regelmäßig frequentiert, wie er sich bewegt, ob er mit der Bahn fährt oder mit dem Auto oder sowas, kann ich alles nur durch diese Informationen, die ich davon geliefert bekomme, schon rausziehen, einfach indem ich sie auswerte und auf eine Karte lege oder
irgendwie intelligent. Apple macht das ja auch intern im iPhone, es gibt ja diese häufigen Orte, das ist ja im Grunde genau das. Allerdings, die Schwierigkeit ist, die Grenze zu ziehen. Auf der einen Seite möchte Apple das wie immer einfach halten für den Nutzer, ne? Da kannst du halt nicht 80 verschiedene Möglichkeiten machen. Ich meine, wenn du jetzt einen relativ unerfahrenen Nutzer hast oder jemand, der halt nicht so in der Materie drin ist wie wir, die Frage ist ja allein schon, sagt ihm was Significant Location Changes sind oder was Geofences sind. Da, ich bin mir jetzt mal relativ sicher, dass ein Großteil der Leute den Unterschied gar nicht kennt zum GPS-Standort-Tracking. Ja. Für die ist Standort Standort. So, wie genau, interessiert am Ende wieder keinen. Ich weiß es nicht. Also da kommt man zu dem Phänomen, das Einzige, was mich immer wundert, ist das Phänomen, dass viele Leute sich über Privacy aufregen und dann am Ende WhatsApp benutzen oder Facebook, ne? Was ja im Grunde dasselbe ist, ne? So, und denen dann auch noch gerade bei so iPhones alle Rechte freigegeben haben. Ob Mikrofon, ob Bilder, ob Kontakte, ob also alles, was da ja abgefragt wird, wird einfach gesagt, ja. Die Frage ist, wenn ich sowas mache, dann brauche ich mir um meine persönlichen Daten keine Sorgen mehr machen. Die sind nämlich dann schon weg.
Ja, richtig. Klar. Ja, da kommen wir wieder auf dasselbe zurück, was wir da jetzt schon immer wieder schon mal angesprochen haben. Das ist halt eben einfach, der Nutzer ist nicht der Kunde. Das gilt auch für WhatsApp, weil das ist ja auch kein Bezahlmodell dahinter, keine Lösung. Also da sind definitiv die Nutzerdaten das, wo sie sich für interessieren. Und letzten Endes natürlich auch der Grund, warum Facebook das damals gekauft hat, ne? Erfolgreiches Chat-System, die Leute unterhalten sich da viel. Wenn man sich das anschaut, dann zeichnen sie ja sogar die Konversationen auf. Das ist ja gewollt und gewünscht, das aufzuzeichnen bei denen und das auswerten zu können.
Ja, klar.
Sie dokumentieren das ja auch in den AGB.
Ja, sie haben ja vor allem, das hatte ich mal irgendwann gelesen, dass sie sogar Videos, die du abgebrochen hast, hochzuladen, einfach weiter hochladen und halt einfach dir nicht anzeigen.
Aha,
okay. Ja, also sie laden die trotzdem Bilder und Fotos weiter trotzdem hoch. Sie zeigen sie dir nur nicht an in deinen Bildern.
Großartig.
Das heißt, du weißt gar nicht, dass sie dass sie die haben. Ne? Genauso halt wie Videogespräche, die du über Facebook führst, die werden natürlich mitgeschnitten. Das gut, da braucht man sich jetzt auch nicht wundern, ehrlich gesagt.
Ja.
Das ist genauso wie bei den WhatsApp-Nachrichten, ne, die ja verschlüsselt sind. Also das ist halt allgemeines Thema zum welcher Firma vertraue ich wie wo. Ne? Das ist halt dasselbe, um wieder zurück zu den SDKs zu kommen, genau dasselbe. Man sollte immer gut überlegen, vertraue ich dem Unternehmen und vor allem muss das wirklich sein? Also muss ich wirklich dieses externe SDK geben? Es gibt durchaus berechtigte SDKs, es gibt da durchaus gute Gründe, sowas zu verwenden für hochspezielle Sachen oder sonst was,
yeah.
Was nicht sinnig ist, für einen simplen Network Call zum Beispiel ein ganzes Network Frame SDK zu importieren. Ne? Was iOS an sich schon selbst mitbringt, das ist völliger Käse. Also.
Ja, das muss schon viel Vorteil mitbringen, damit sich das lohnt, ja. Da eine dicke, fette Lib zu integrieren. Die angesprochenen Networking-Libs, die sind leider alle ziemlich fett. Das muss man sich mal dann anschauen, wie viel Binary das verbraucht. Ich kann mich an ein Beispiel erinnern, wo das Binary 20 Megabyte groß gewesen ist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Also richtig fett. Ich weiß nicht mehr welches. Ja, aber eins von den üblichen, also die sind schon ziemlich fett dafür, dass sie genau die Funktionalität unterstützen, die in Foundation auch so standardmäßig zur Verfügung gestellt wird. Und ja, ne, da muss man schon viel liefern, um da irgendwie einen wirklichen Vorteil mitzubringen.
Ja, auf jeden Fall. Also das
ja,
immer gut okay. Drüber nachdenken, das ist eigentlich das
der Sinn. Und auch aus Nutzerseite natürlich, um das Thema abzuschließen, auch natürlich immer aus Nutzerseite überlegen, möchte ich diese Autorisation jetzt wirklich vergeben? Und im Zweifelsfall, so wie Sascha das eben schon sagte, auch einfach mal nur ein einziges Mal freigeben, wenn es um sowas wie Positionsfreigabe geht, weil dann darf halt eben einmal für das Feature das abgerufen werden, aber halt eben nicht dauernd. Das macht schon einen riesen Unterschied. Ne?
Ja. Aber wir haben wieder neue Gerüchte.
Ja, Gerüchte.
Ja, also der neue Rumor war ja, dass AirPods Studios rauskommen. Also die Over-Ear-Version von den neuen AirPods.
Ja, überhaupt müssen wir erstmal reflektieren. AirPods Studio, finde ich schön. Also überhaupt, dass sie bei AirPods bleiben. Ja, das scheint ja dann so diese vielgerüchtete Beats-Kopfhörer-Variante mehr oder weniger dann von Apple zu sein. Also jetzt zumindest von der Art, das, was sie bisher nur als Beats verkauft haben. Die Gerüchte, dass Apple das selber auch machen will, gab es ja jetzt schon seit langer Zeit. Ne? Ja, und was sagen die Gerüchte so?
Ja, also ich meine, die haben ja so eine Head-and-Neck-Detection eingebaut. Angeblich. Ne? Mhm.
Klingt schon mal spannend, oder? Also ich habe ja auch lange Zeit diese großen Kopfhörer benutzt und das ist natürlich so ein Klassiker, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel dann im Büro sitzt, diese Kopfhörer auf hat und man wird jetzt angesprochen, dann zieht man sich die ja in der Regel so auf den Nacken runter, ne? Oder wenn man die unterwegs benutzt, auch so. Ne? Grundsätzlich ist das halt eben so ein Effekt, den man schnell macht mit diesen großen Kopfhörern, mit diesen Over-ESM. Und die Gerüchte sagen halt eben, dass sie da eine Detektion drin haben, also dass halt eben automatisch im Prinzip genauso wie bei den AirPods, die Erkennung haben, wenn sie ins Ohr gesteckt werden, halt eben dann auch erkennen, wenn man die runterzieht jetzt und dann entsprechend dann pausieren und dann wieder anfangen, wenn man sie hochzieht.
Ja. Also wenn du die AirPods herausholst, dann kannst du bis zu 15 Sekunden die wieder einsetzen und dann startet die Musik wieder automatisch. Also brauchst du gar nicht weiter Play zu drücken.
Ja.
Ja, und das ist praktisch das Äquivalent bei den AirPods Studios. Die Frage ist halt, was können die da so groß anders machen? Weil im Grunde genommen, die haben ja Beats aufgekauft, um die Technologie zu haben. Sind es einfach nur erweiterte Beats? Also das...
Ja.
Mal gespannt, was sie sich da einfallen lassen.
Kann man im Prinzip auch umdrehen, die Frage, ist nicht Beats mittlerweile Apple-Technologie? Also sie haben ja jetzt auch in der letzten Zeit sukzessive immer auf die entsprechenden Chips umgestellt.
Genau. Ne?
Also den W1, W2 war das, glaube ich, oder was? Ne?
Ja, genau.
Die, die Chips, die drin sind. Ja. Und die sind ja bei Beats genauso im Einsatz wie bei den AirPods.
Ja, ne? Es gab auch schon Lightning Beats, ne? Auch das gab es natürlich dann schon jetzt im Apple-Konzern. Also ich denke mal, beide Firmen profitieren von dem anderen. Ne? Das ist jetzt gar keine Frage. Die werden da Sachen schon ordentlich zusammenstecken. Apple ist ja ein großes, erfahrenes Unternehmen, dass sie da jetzt nicht unbedingt drauf pochen, alles zu machen, wie sie das wollen, sondern durchaus auch bereit sind, denke ich mal, davon zu lernen, wenn man sagt, okay, das und das hat Beats besser gemacht. Ich denke halt, was wird der Unterschied sein? Beats hat ja seinen gewissen Style an Kopfhörern. Also die Dinger haben ja immer einen gewissen Aufbau, ein gewisses Aussehen, eine gewisse Farbgebung. Und ich denke mal, die AirPods, also die sind ja nicht, also das ist ja kein typisches Apple-Design. Und die AirPods Studio werden halt ein typisches Apple-Design, werden weiß, ja, vermutlich, ne, in diesem hochglänzenden Kunststoff vielleicht. Vielleicht auch Aluminium, wer weiß, keine Ahnung, oder Teilaluminium, je nachdem, wie sie das so machen.
Ja, wahrscheinlich zu schwer für einen Kopfhörer.
Ja gut, die Beats sind ja auch aus Aluminium, die Studios. Zumindest die Hinterteile von den Ohren. Ja, ja.
Ja, also gut,
ich hatte immer auf den Ohren. Also die Hinterteile von den Ohren, wo du so drauf guckst, wo das Beats-Zeichen noch drauf ist und die Gabeln, wo sie drin hängen, das ist alles Aluminium. Die Dinger sind schon brutal schwer, die Studios.
Oh, okay.
Also das ist schon richtig ordentliches Material. Das ist ja nicht, da ist nicht viel Plastik bei denen. Also, ja doch, die Studios, genau, ja. Das sind doch die ganz großen, ne? Die ganz teuren von Beats.
Ja. Benutzt das jemand von euch? Ich habe tatsächlich nie Beats gekauft.
Nee, ich hab die Nummer von einem Kumpel gehabt, der hat sich nämlich diese, ich glaube, 380 Euro oder was der Spaß kostet. Und deswegen weiß ich, dass die so aus Metall, zumindest damals, ehrlich gesagt, die aktuellsten hatte ich jetzt auch nicht in der Hand.
Ja.
Ja, also ich fand die Quiet Comfort von Bose immer ganz gut, weil die halt auch diese Noise Cancelling Technik drin hatten.
QC35 oder sowas?
Ja, der Zweier, ne? Der Zweier ist ja der neueste, die neueste
Version. Okay.
Ja. Ja, also da habe ich mal mit geliebäugelt, aber ja, wie gesagt, ich habe die AirPods und damit bin ich echt gut zufrieden. Beziehungsweise die AirPods Pro jetzt. Und ja, Over-Ear ist auf jeden Fall auch eine schöne Sache.
Ja. Also ich habe auch eine Zeit lang Sennheiser im Einsatz gehabt. Ich weiß jetzt gerade das Modell nicht. Aber ja, also ich habe immer so ein bisschen was hin und her geschwankt. Also ich hatte unterschiedliche Sennheiser im Einsatz. Am Ende Over-Ear, da bin ich aber gar nicht so glücklich mit gewesen. Und vorher sehr lange On-Ear, also so kleinere Muscheln, die auf dem Ohr stehen. Und das waren so die ersten Noise-Cancellation-Headphones, die ich hatte. Die waren so großartig, die waren super leicht, die konnte man einfach so in die Tasche schmeißen, hat es gar nicht gemerkt. Die hatten irgendwie 14 Tage Laufzeit für meinen Use-Case und das waren die ersten Bluetooth-Headphones, die ich hatte, die also kein Kabel dran hatten. Unglaublicher Brüller damals. Ja, aber irgendwann wurden da die Akkus schlecht und dann habe ich dann neue gekauft. Und mit den größeren bin ich dann nicht mehr ganz glücklich geworden. Und dann kamen irgendwann die AirPods und seitdem habe ich nicht mehr drüber nachgedacht. ich weiß nicht. Also momentan würde ich jetzt auch hin und her schwanken. Also über den Preis haben wir noch gar nicht gesprochen. Ne? Ja, $349 ist jetzt gerade das Gerücht.
Ja gut, das ist
Weiß ich nämlich jetzt auch noch nicht, ob ich das kaufen würde jetzt für den Betrag, einfach nur um sie zu haben. Müsste ich noch drüber nachdenken. Aber ja, wenn sie ordentlich sind, muss man mal schauen, was sie so an Features sind. Ach so, wir haben noch ein Feature ganz vergessen. Und zwar gerüchtet wurde auch automatische Richtungserkennung. Das fand ich ja auch eine nette Idee. Also das wäre auch so ein typisches Apple-Feature, wo auch nur Apple drauf kommen kann irgendwie. Es hat ja scheinbar noch niemand anderes sonst gemacht. Also ich habe das zumindest noch nie gesehen. Und zwar, dass es keine Rechts und Links mehr gibt bei den Kopfhörern, dass man die einfach aufsetzen kann in beide Richtungen und die Kopfhörer automatisch die Richtung erkennen und dementsprechend linke und rechte Seite bespielen, wenn man stereophonische Aufnahmen anhört. Schöne Idee, oder?
Ja, also schöne Idee. Werden typisches Apple-Features, auch so nach dem Motto in Richtung, ich mach's einfacher. Damit fällt ja dann diese Problematik ein bisschen weg. Ich persönlich bin nicht so der Riesenfreund, ehrlich, von Over-Ears. Also ich habe aber auch immer so die Probleme, dass die immer bei mir irgendwann so nach eine halbe Stunde irgendwo anfangen zu drücken und dann wird es unangenehm. Mhm. Und ich hatte bei den On-Ear sowieso, die drücken mir die Ohren zu doll aneinander, an den Kopf, irgendwie, das wird total unangenehm. Bei den Over-Ears, drückt sich irgendwann mein Ohr dann innen an die Muschel. Vielleicht habe ich auch zu dolle Segelohren, wer weiß. Vielleicht geht das einfach nicht, keine Ahnung. Meinen Ohren. Also ich mag das nicht, zumindest nicht auf längere Zeit. Zumal es bei mir auch immer ein Riesenthema war, die Teile sind total blöd zu transportieren. Und wenn du einfach mal in die Stadt willst, abends mich mit Freunden treffen oder so, dann schleppe ich die nicht mit. Na, so klar, jetzt morgens zur Arbeit, wo ich sowieso dann einen Rucksack mitnehme und mein MacBook etc. drin ist, das ist was anderes. Da wäre es noch egal. Mhm. Aber auch da ist es mir, also die AirPods waren meine ersten Wireless-Kopfhörer, die allerersten AirPods. Und die waren halt so großartig, weil sie einfach verschwindend klein waren in der Tasche. Für meinen Use Case großartig, die reichen locker für eine Bahnfahrt. Du steckst die rein und abends sind sie wieder voll. Und das war super.
Und du hast sie natürlich immer einfach nur in der Hosentasche gehabt. Ne? Also ich zumindest am Anfang habe ich die ganze Zeit in der Hosentasche mit mir rumgetragen und halt eben dann auch sehr viel benutzt. Viel mehr, als ich das bei den Kopfhörern vorher gemacht habe. Hat sich ein bisschen was relativiert. Vor allen Dingen wollte ich sie nachher nicht mehr die ganze Zeit in der Hosentasche tragen, vor allen Dingen im Sommer. aber naja, gut, ich habe sie eigentlich immer noch irgendwo immer dabei. Ja.
Also ich habe die immer mit, fast. Also wenn ich jetzt weiß, ich muss Bahn fahren, packe ich die eben ein, vor allem auch wenn ich mich mal mit Freunden treffe oder so. Dann machst du sie einfach mit, das stört nicht, das ist total praktisch, sehr, sehr angenehm und das macht die AirPods so großartig, finde ich eben, dass sie ein ständiger Begleiter sein können. Und gut, der Preis ist jetzt, gerade bei den Pros, jetzt auch kein Pappenstiel, wenn man das genau nimmt. Man kriegt mega viel Technik dafür, die Dinger sind toll, sind die mit Abstand die besten Wireless-Kopfhörer, finde ich. Gerade wenn du in der Apple-Welt bist, das Switchen zwischen meinen Geräten funktioniert großartig, das ist mir auch das Geld wert. Und also der Preis von den Over-Ears jetzt, angesprochen wurde, $349 für die AirPod Pros Studio.
Wenn du darüber nachdenkst, dass das in Europa wahrscheinlich dann 400 € werden, ist das immer noch ein Betrag, den du bezahlen würdest?
Nee, aber weil ich keine Over-Ears trage. Aus irgendeinem Grund werden jetzt bequem, keine Ahnung, dann weiß ich es nicht.
Ja, mal angenommen, Apple bekommt das in den Griff. Oft sind sie ja dann auch besonders schlau, was dann solche
Themen angeht. Ja, also ich würde es nicht ausschließen, weil die haben meistens echt einen deutlich besseren Klang nochmal, wobei die AirPod Pros ja auch schon sehr, sehr gut sind, aber sie haben halt einfach Zwecks, weil sie einfach größer sind, ein besseres Volumen bilden, das vom Klang her, einfach eine bessere Möglichkeit haben, sind sie halt in der Regel deutlich besser. Da steckt unglaublich viel Technik drin. Die Beats Pros Beats Studio sind auch so super teuer. Man darf nicht vergessen, das sind Profi-Kopfhörer. Das sind ja wirklich Kopfhörer, die Musiker auch im Studio verwenden. Deswegen heißen sie so. Da darf man halt nicht vergessen, wenn du dich in so einem Bereich bewegst, das ist wie bei Werkzeug. Weißt du, du kannst ein billiges Werkzeug kaufen, das ist auch für einen Otto-Normalverbraucher, wenn du einen Schrank zusammenbaust, vollkommen in Ordnung. Ne? Da lebst du mit. Wenn ich aber als Handwerker jeden Tag damit arbeiten muss, dann wird einen das tierisch nerven, wenn das billige Werkzeug, wenn das ständig kaputt geht, da brauchst du Werkzeug, was gut ist, was eine gute Qualität hat, worauf du dich verlassen kannst. Und ist das, denke ich mal, in der Richtung auch. Also, und es ist halt Apple.
Ja, dann sollten sie natürlich auch so ein Headphone-Jack drin haben, dass du wirklich auch Kabel anschließen kannst und nicht nur Bluetooth laufen kannst. Also,
definitiv. Ja, da bin ich dann mal gespannt, ob sie sich dazu durchringen können.
Und vielleicht LTE und was du sonst alles
reinpackst. Naja, LTE, das vielleicht nicht mehr. Also bei den anderen Kopfhörern hier, bei den Sennheisern und so, die ich gehabt habe, war das ja immer so, dass die Bluetooth-Versionen immer auch mit Kabel gekommen sind. Also da war dann schon ein Kabel dabei und man konnte das halt eben dann einstecken und dann auch kabelgebunden benutzen. Ich hatte das auch immer in der Schublade liegen, so für den Fall, dass mir mal der Akku ausgeht, ich das Ding aber unbedingt brauche. Ich habe es aber nie benutzt. Bluetooth ist halt eben einfach schön und wenn man 2 Wochen Laufzeit hat in der Praxis, dann steckt man es halt eben ab und an mal ins Ladegerät und man hat nie das Problem.
Ja gut, das stimmt. Also ich denke auch, ich würde ein Kabel fast nie verwenden, weil eben diese Kabellosigkeit ja gerade so genial ist. Aber du hast natürlich recht, wenn es halt wirklich in die Pro, wenn sie in die Pro-Schiene wollen, muss ein Kabel dabei sein. Weißt du? Ich setze mich nicht ins Studio und arbeite per Wireless. Das funktioniert einfach nicht gut. Da hast du doch dein Delay drin, das ist alles nicht so sauber. Das da musst du dann halt ein Kabel bei haben. Das ansonsten bist du nicht im Pro-Segment.
Ja, klar. Also die Ansprüche sind natürlich auch ein ganz anderes. Vielleicht kommen sie aber auch an der Stelle jetzt, wie war das? Ich glaube Bluetooth 5 oder was ist das Neue, wo jetzt die Latenz deutlich runtergegangen ist für die Kopfhörer. Müsste man mal gucken, wie viel besser das geworden ist. Vielleicht kommen sie doch auch einfach mit einem W3-Chip um die Ecke und sagen, guck mal hier, alles mit super kurzer Latenz, kein Problem mehr, braucht da kein Kabel. Ja, könnte ich mir auch vorstellen.
Mit Sicherheit. Also wenn einer sowas verkaufen kann, dann ist es Apple als ja, die besten genau. Kopfhörer, die sie je gebaut haben. Bin ich sicher, es wird so ungefähr der Wortlaut sein. Ich weiß auch jetzt schon, dass das immer bei den Produkten kommen wird. Aber
natürlich.
Es ist halt.
Wäre nicht Apple.
Ja, genau. Ne? Ich meine, wer hat auch mal ein Produkt rausgebracht und hat gesagt, Mensch, das haben wir aber gut schlechter hingekriegt als das immer, als das letzte. Ja, das, ich glaube, das macht niemand, aber gut, Apple betont das immer gerne nochmal. Und ist in Ordnung. Aber die Frage ist ein bisschen, wo sie es einordnen. Ne? Also, was wollen sie darstellen mit den Kopfhörern? Das finde ich ist so ein bisschen die Frage.
Ja, können wir mal abwarten. Schöne ergänzende Gerüchte noch an der Stelle in Richtung Software. Wir sollen auch Equalizer-Settings bekommen. Ui.
Ja.
Wer also hat das noch nicht
nur für die AirPod,
gehabt, dass man sich das...
Nur für die Studios also, oder für alle?
Das ist nicht ganz klar, aber wenn sie es eh schon einbauen, könnten sie es wahrscheinlich für alle machen. Auf jeden Fall gab es die Gerüchte, dass irgendwie eine vereinfachte Variante von einem Equalizer, wo man die niedrigen, die mittleren und die hohen Frequenzen, also wirklich nur so drei Bänder quasi, mit einstellen können soll. Das wäre zwar nicht wirklich Pro-Grade, also Profis erwarten da, glaube ich, mehr Bänder als drei. Aber naja, so für den Konsumer wäre das ja schon mal was. Ich kann mich nämlich daran erinnern, kein einziges Review über AirPods gelesen zu haben, wo nicht drüber gejammert worden wäre, dass iOS keinen Equalizer hat. Und ein bisschen habe ich es mir auch schon mal gewünscht, auch wenn ich jetzt nicht so der große Einstell-Fan bin. Aber naja, manchmal denkt man ja drüber nach. Ich fand es zumindest erwähnenswert für die Leute, die es haben wollen. Vielleicht eine schöne Sache. Kommt vielleicht ganz normal einfach offiziell mit iOS 14.
Ich bin auch eher so der These. Typ, der froh ist, wenn er es nicht machen muss mit der Einstellung. Habe ich auch noch nie gemacht, aber ich bin mir eigentlich sicher, hat nicht iOS als unter Musik einen Equalizer.
Also es gibt für Musik, ja. Genau, aber das ist nur für die Musik-App. Ja. Und das ist das Faszinierende daran, denn ich will halt eben nicht nur über Equalizer eingestellte Musik hören, ich will alles über den Equalizer schieben.
Ja, okay, ja gut. Ja, wie gesagt, ich habe da nie so die Regler geschoben, gebe ich zu, war nicht so mein Ding. Bin ich auch ehrlich gesagt zu faul für, höre ich auch zu wenig Musik für.
Also, ja, gut. Für die Leute, die es mögen,
ja,
wahrscheinlich
ja,
eine nette Ergänzung.
Das wäre eine super Option, ja.
Ja. Ja, wo wir schon über AirPods sprechen, vielleicht gerade noch hinterhergeschoben, dass gestern, glaube ich, Apple Firmware-Updates für die AirPods nicht Pro Second Generation nachgeschoben hat. Die sind jetzt auf demselben Stand, 2D15 war es, glaube ich, ne? Hat man gesagt, auf denselben Stand aktualisiert worden wie die Pros. Also die scheinen auf derselben Software-Schiene zu laufen, haben natürlich keine Noise Cancellation bekommen. Das ist ja mit Absicht da nicht drin.
Das geht ja auch
aber,
nicht.
Aber ja.
Oder ja. Schlecht.
Also potenziell ist ja der W1 drin, aber ich weiß nicht, ob die ansonsten hardwaremäßig dafür vorgesehen wären. Nein, ich wollte damit nur sagen, also sie haben wohl scheinbar die alle auf derselben Software-Schiene, Firmware-Schiene, sodass die also jetzt auf denselben Stand aktualisiert worden sind. Alle AirPods, die mit W1-Chip ausgestattet sind, und das wurde halt eben jetzt noch nachgeschoben, weil ja vergangene Woche nur die Pros geupdatet worden waren.
Ich habe es leider vergessen zu testen. Also ich saß ja heute in der Bahn, war heute im Büro, habe es aber dann total verpennt, mal die Noise Cancellation auszuprobieren. Ich werde es nochmal machen.
Also ich habe es ein bisschen ausprobiert, nachdem ich dann letzte Woche hier mit euch drüber gesprochen hatte, hatte ich dann mal geschaut, hatte übrigens auch sofort die neue Version drauf, also die wurden wohl scheinbar wirklich irgendwie durchgepusht, ganz anders als vorher, wo das ja nicht überall zuverlässig ging, schien das jetzt wirklich überall sofort passiert zu sein. Und wurde jetzt auch berichtet hier bei den AirPods Second Generation, die habe ich auch noch hier, das habe ich jetzt allerdings nicht ausprobiert, aber es hieß zumindest, dass das auch im Prinzip bei allen sofort durchinstalliert worden ist. Und ich habe es ein bisschen ausprobiert. Leider auch nicht die Use Cases, so wie du das auch gesagt hattest. Man müsste mal einen Use Case reproduzieren, wo man das vorher immer ausprobiert hat. Und das ist bei mir immer die Bahn gewesen, so wie bei dir auch. Und das konnte ich leider bisher nicht reproduzieren. Ich habe allerdings schon den Eindruck, als wäre die Noise Cancellation immer noch etwas schlechter als vorher. Aber ich könnte jetzt nicht die Hand ins Feuer dafür legen. Okay. Dafür müsste ich es dann wirklich nochmal in den Use Cases testen, wo ich es vergleichen kann.
Ja, ich werde es nochmal versuchen zu testen.
Eindruck. Müssen wir uns nochmal anschauen. Wir werden berichten.
Ja, definitiv. Also wenn wir da Neuigkeiten haben, erwähne ich da noch was oder wir nochmal was dazu.
Ja, genau.
Ja, ansonsten glaube ich, haben wir das AirPod-Thema dann diesmal auch gut abgehandelt im Moment, wenn da jetzt nicht noch was Überraschendes käme. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist unser nächstes Thema. Und zwar ein neuer Apple TV 4K scheint in der Mache.
Sagen wir es mal zurück. Überrascht dich das?
Jein, also ja, halt ja und nein. Also auf der einen Seite ist meine Frage immer, was wollen Sie verbessern? Außer das, was jetzt auch angesagt wurde, sprich Prozessor und den Speicher des Apple TVs, um so ein bisschen so ein bisschen mehr in diese Gaming-Schiene zu kommen, sage ich jetzt mal, für Ihr Arcade-Programm oder Ihr Arcade-Abo.
Vielleicht sollten wir erstmal vorwegnehmen, was gerüchtet worden ist. Also Gerüchte sagen A12X-Prozessor, also den, der quasi auch im aktuellen iPad Pro drin ist. Das ist natürlich ein Leistungsmonster, ne? Also im aktuellsten iPad Pro ist ja der A12Z drin, aber das ist ja quasi derselbe Prozessor, nur mit einem Grafikkern mehr dann. Aber wie gesagt, also momentan das leistungsfähigste Paket, was Apple an Prozessor zur Verfügung hat, gepaart mit 64 bzw. 128 GB Flash. Aber das ist ja in der Vergangenheit eigentlich auch schon fast unwichtig gewesen.
Ja, also ja. Ich finde
ja, wer hat 64 GB ausgenutzt? Also ich.
Nee, absolut. Also das System cache die irgendwann voll, wenn man Videos schaut und Kram. Also irgendwann, aber mehr auch nicht.
Ja, dafür gab es für mich auch nicht genügend groß interessante Apps halt, die mich jetzt so mega interessiert hätten. Das ist ein bisschen so die Sache. Aber ich finde halt, dass der A12, vor allem der A12X da drin ist, deutet für mich nach Grafik, also Richtung Apple Arcade in meinen Augen. Weil was die Audio- bzw. was die Video- und Audio-Sachen angeht, konnte der jetzige oder kann der jetzige auch schon alles. Also er kann Dolby Vision, er kann 4K HDR, also da ist ja Dolby Vision. Dolby Atmos noch, ne? Das kann er auch. Was wollen sie da jetzt noch bringen? Ne? Da kann der Neue ja nicht etwas noch groß besser machen, das meine ich.
Also auf jeden Fall sollten sie Wi-Fi 6 unterstützen, den neuen Standard.
Ja, okay, gut. Da könnte man dann hoffen, dass sie das mitnehmen. Das wird ja scheinbar sukzessive, in den iPhones ist es ja schon drin. In die iPads war es jetzt, glaube ich, nicht reingekommen, wenn ich mich richtig dran erinnere. In das SE auch nicht. Aber da, wo die Plattform-Refreshs gemacht werden, kommen ja dann wohl scheinbar die Wi-Fi 6-Chips rein. Ich glaube, in das große MacBook Pro ist es reingekommen, in das kleine nicht und in das Air auch nicht. Also das ist so ziemlich durch die Bank unkoordiniert momentan, was diesen Wi-Fi 6 Rollout angeht, aber man könnte das, wie ich das gerade sagte, damit erklären, wo sie neue Plattformen gebaut haben versus einfach nur einen Prozessor-Bump gemacht haben und dann wäre das zu erklären. Ja. Ja gut, also die, wo du gerade sagtest, leistungstechnisch, dieser A10X, der ja in der bisherigen Apple TV 4K-Version drin war, der hat ja auch schon eine ganze Bataillon von Hardware-N- und Decodern. Also sowas wie Video-N- und Decoding, das muss ja gar nicht mehr der Prozessor machen, da ist ja dann eine entsprechende Hardware-Einheit drin, ja, die das für H264 und auch H265 dann schon kann. Der A10 war ja dann noch, wenn ich mich richtig erinnere, der erste, der H265 konnte.
Ja, ich meine auch.
Und ja, damit ist eigentlich alles, was das Thema Video angeht, eigentlich erledigt, weil wenn du den Haupt-N- oder Decoding-Kram über diese Hardware-Schnittstelle machen kannst, dann ist der Rest ja nicht mehr so viel, dass du damit wirklich einen Prozessor ans Schwitzen bekommst. Ne? Aber ja, gefühlt ist ja auch der A10X schon sehr ordentlich dimensioniert für den Apple TV 4K der ersten Generation. Ja. Ja, leider hat dieses Thema Spiele ja nicht wirklich abgehoben. Ne? Das ist immer,
ja, das stimmt. Also,
so ein Wunsch geblieben.
Ja, das war, finde ich, anfangs, also zumindest das ist jetzt mal meine Interpretation, großes Thema Game Controller. Da war ja nur die Fernbedienung, die meiner Meinung nach für die meisten Spiele völlig unbrauchbar ist. Und zusätzlich halt dieser völlig überteuerte Nimbus Controller, der auch nicht mal besonders dolle war.
Ja, ich habe ihn damals gekauft, aber es gab ja kaum Spiele dafür.
Ja, ja, genau.
Das ist das Absurde also, daran.
Ich denke, das, was sie jetzt mit tvOS 13 gemacht haben, da die Unterstützung von PlayStation und Xbox-Controllern beizupacken, das hätten sie eigentlich von Start an machen müssen, weil die haben viele zu Hause liegen, gerade die spielen, haben ihn zu Hause liegen. Und sie hätten ihnen die Möglichkeit sofort geben müssen, ey, ihr könnt das auch mit eurem Apple TV koppeln und dann da spielen. Dann wäre, denke ich, der Start besser gelaufen. Die Frage ist, ob sie die Leute jetzt noch abgeholt kriegen.
Ja, richtig. Außerdem gab es ja da softwareseitig, also spielemäßig, dann diese legendäre Einschränkung, dass sie beim ersten Start des Apple TV, beziehungsweise vom Start des Apple TVs, wo der App Store mit dabei war, und womit dann die Spiele überhaupt potenziell möglich geworden sind. Das war ja dieser Start, wo auch dieser eben angesprochene Controller da mit dabei verkauft wurde. Sie hatten aber ja da scheinbar, also dem Hörensagen zufolge, sehr kurzfristig vor dem Release plötzlich den Spieleentwicklern vorgeschrieben, die Standard-Fernbedienung mit unterstützen zu müssen und nicht darauf beharren zu dürfen, einen Spielecontroller zur Verfügung zu haben. Und da sollen ja sehr viele Spielefirmen, die wohl was in Vorbereitung hatten, einen Rückzieher gemacht haben, weil halt eben manche Spiele einfach mit diesem komischen Fernbedienungsdingelchen nicht zu machen sind. Das ist ja für Spiele ist das ja nichts.
Nee, dafür ist das völlig unbrauchbar. Also deswegen, ja. Vor allem, weil Apple ja jetzt mit Apple Arcade selbst Controller voraussetzt zum Teil. Das ist ja jetzt eigentlich der Scherz.
Sie haben das ja auch zurückgezogen. Also nach längerer Zeit haben sie es ja dann irgendwann korrigiert. Ich glaube, das war dann so um das Apple TV 4K rum oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass sie dann eben gesagt haben, so jetzt ziehen wir das zurück. Hatten wohl realisiert, wie ungünstig das ist, aber damit hatten sie es scheinbar getötet.
Ja, ja.
Weil dann ist es nicht wieder
so gestartet,
das Thema.
Da fängt ja keiner mehr an und macht die Entwicklung nochmal auf jetzt. Das war sau ungünstig, was Apple da gemacht hat. Mhm. Da sieht man, sie haben von Spielen meiner Meinung nach da keine Ahnung. Da haben sie voll versaut. Denn entweder du brauchst Maus und Tastatur zum Spielen oder du brauchst einen Game Controller. Das, was die Leute gewöhnt sind. Ja.
Ja.
Bei der Switch oder auch sowas, ne, da ist dann immer so ein bisschen Gameboy-like, ein bisschen das Steuerkreuz noch drauf. Das kennen die Leute ja auch. Auch noch die Bedienelemente, aber da was völlig Neues anzustoßen und zu sagen, wir nehmen und dann auch noch was Unbrauchbares wie diese Fernbedienung.
Für Spiele unbrauchbar.
Genau, ja, für Spiele unbrauchbar. Das war echt doof.
Ja. Ja, Apple leider in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass sie für Spiele kein Händchen haben. Bin hier auch ein langjähriger Folger, also zumindest auf Twitter jetzt in der letzten Zeit von John Carmack, der ehemalige Cheftechnologe und Entwickler von den id-Software-Spielen, ja, also von Wolfenstein, Doom, Quake und diese ganzen Geschichten. Ja, im Prinzip eine Legende im Spieleentwicklungsbereich und der auch immer und immer wieder zu Apple gesagt hat, Leute, ihr müsst da mal eure eure Treiber, eure OpenGL-Kompatibilität, eure also hat immer riesengroße Listen aufgeführt, was er da irgendwie an Problemen hat, irgendwie seine Spiele dann auf den Apple-Plattformen zu bringen. Und das war schon bei den Macs so, das ging bei iOS weiter und natürlich auch beim Apple TV einmal eine Runde. Und wenn so jemand wie John Carmack in der Spieleszene spricht, mittlerweile ist er ausgestiegen aus der Spieleszene, aber er war ja lange Zeit da eine sehr dominante Figur, dann hörte man ihm eigentlich zu. Ne? Aber Apple hat das nie gemacht. Sogar Steve Jobs persönlich hatte wohl mit ihm zum Teil da gesprochen. Und ja, letzten Endes scheinen sie dann nie irgendwie dann wirklich das ernstzunehmend in Betracht gezogen zu haben. Und das sieht man halt eben. Ne? Die Mac-Plattform ist im Prinzip eigentlich für Spiele unter ferner Liefen. Das Apple TV, das hat sich halt eben dann auch nicht ergeben. Und alles, was Apple jetzt mit Spielen gemacht hat, haben sie dann jetzt selber bezahlt. Ne? Beziehungsweise halt eben dann über Arcade gepusht.
Ja, aber genau. Ja. Aber auch da muss ich ja sagen, ist jetzt immer die Frage, was man so an Spielen dann letztendlich haben möchte. Aber Apple Arcade ist ja auch, bietet ja auch nur so kleine Spiele, ne? Also so ein bisschen halt Arcade-mäßig, wie früher in der Spielewelt, sag ich jetzt mal. Dann, aber an keinen. Keine Ahnung, kein GTA, kein aktuelles oder ein FIFA oder irgendein bekannter Shooter oder sowas. Da ist ja nichts dabei. Das ist ja alles ein wirklich großes Spiel in dem Sinne, ne? Was wirklich ernstzunehmend ist, sag ich jetzt mal. Also nicht, dass die schlecht sind, das sind mit Sicherheit gute Spiele. Die sind auch mit viel Liebe gemacht, das will ich gar nicht sagen. Aber es ist ja, steht ja außerhalb jeder Konkurrenz, ne? Und dann halt, wenn man sich dann noch brüstet, was man für eine Grafikleistung hat, ist das eigentlich doppelt schade.
Gut, aber Apple TV ist ja in der Vergangenheit auch nicht für Spiele gemacht worden. Also es kann natürlich sein, dass die jetzt wirklich mit den neueren, schnelleren Prozessoren mehr in die Richtung gehen, dass sie mehr mit Spielen machen wollen. Aber es war ja eigentlich mehr nur der Content-Streaming und ja, die Erfindung des TVs. Ein bisschen neu durch Apps oder Content und das war ja so der erste Schritt, was Apple TV war.
Ja, also das ist aber genau die Geschichte, die ich eben erzählt habe. Also das hat jetzt, haben jetzt viele Leute, glaube ich, schon wieder vergessen. Aber ich bin da sehr, sehr interessiert dabei gewesen. Und damals am Anfang war das wirklich die Rede, dass da Spiele draufgehen. Mhm. Und das, deswegen kam ja da auch dieser SteelSeries Controller und das wurde dann ja auch
Aber das kam ja erst mit dem 4K, mit dem Controller.
Nee, das war mit der HD-Version. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil die 4K-Version habe ich nie gekauft, weil ich noch gar keine 4K-Fernseher habe.
Ja, okay, stimmt, 2016, genau, da war ich nämlich in Amerika, da habe ich mir den Controller geholt, ja.
Ja. Also ich weiß ganz genau, das kam mit dem Apple TV, was ich da stehen habe und das ist der HD zusammen, ja, okay. Habe ich damals den Controller gekauft.
Ja, stimmt, das war vorher.
Ja, es gab ja dann auch so unsägliche Beschränkungen, was die App-Größe anging. Das kann man mit Apple-Technik alles überbrücken und mit App-Thinning und Slicing, das geht. Ich habe nicht gesagt, dass das nicht möglich ist, aber es waren halt schon, ich glaube am Anfang, vertue ich mich nicht, 200 MB.
Hatten Sie dann nicht direkt das Slicing oder kam es dann kurz darauf? Also ich meine, Sie hatten das Thema angegangen, vielleicht dann auch mit der nächsten
Ja, aber auch so, als First Installation 200 MB, das ist schon ein bisschen für ein Spiel wenig. Ne? Also zeitgleich auf dem iPhone war es kein Problem, wenn du mehr hattest. Ne? Also das war dann auch wieder so eine Sache, wo man sagen musste, und vor allem dann kannst du ja nicht mal eben dein iPhone-Spiel portieren auf das Apple TV, weil dann musst du ja auch anfangen und komplett umbauen auf das Slicing und alles. Und da werden auch dann viele gesagt haben, wisst ihr was, nö, dann nicht.
Ja, bei manchen Apps mag das oder Spielen mag das leicht gehen und bei manchen nicht. Das ist dann natürlich sehr vom Ressourcensubsystemdesign abhängig, ob sie jetzt dann viele Sachen lokal brauchen oder nicht. 200 Megabyte für Binary und Ressourcen ist natürlich und Basisressourcen ist natürlich schon sehr wenig. Das haben sie dann auch irgendwann realisiert. ja, das wäre mal wieder so ein klassischer Fall, wo ich gerne Mäuschen gewesen wäre und mal mitbekommen hätte, wie da die Diskussionen in Cupertino gelaufen sind. Vor allen Dingen, weil halt eben diese Situation so gefühlt schizophren gewesen ist. Ne? Also so auf der einen Seite haben sie alles so quasi dafür vorgesehen, inklusive diesem SteelSeries-Controller, den sie ja selber dann zumindest bei sich auch verkauft haben, wo das also so in die Richtung ging, hey, wir pushen Spiele. Und dann auf der anderen Seite machten sie dann diese Einschränkungen, hey, ihr müsst aber unsere Fernbedienung unterstützen und ihr habt nur kleine Install-Sizes und ja, das hat das Ganze natürlich dann unnötig verkompliziert und ja, scheinbar halt eben die Leute verkrault. Ja, hätte ich gerne mal gesehen.
Also ich denke, da haben sie wirklich vieles kaputt gemacht bei diesen Vorgaben, sage ich jetzt mal. Es gibt ja auch Vorgaben seitens Apple, die ich für sehr gut halte, wie bei Sign-in with Apple, dass du verpflichtet bist, wenn du andere One-Click-Logins anbietest, Apples Sign-in mit zu unterstützen, halte ich für sinnvoll. Weil da gibt es keinerlei Begründung, das nicht zu machen, wenn ich sowieso schon ein Single Sign-In besitze. Aber, aber da die Beschränkungen. Da frage ich mich, haben sie sich da tatsächlich mal mit wem aus der Expertenszene zusammengesetzt und gefragt, hey, was braucht ihr denn dafür? Oder haben sie da einfach irgendwie selbst gesagt, boah, wir fummeln da irgendwas?
Das ist genau die Frage, ja. So, dem Hörensagen nach hatten sie immer wieder mal Experten da sitzen, auch teilweise selber welche eingestellt, gerade auch Leute aus der Spielebranche, die, mir fällt jetzt gerade kein Name ein, aber so ein, zwei Leute meine ich mal gesehen zu haben, dass die tatsächlich mal bei Apple waren. Ja, aber die sind auch mittlerweile einfach gegangen und es gab einfach keine großen Effekte. wahrscheinlich ist das irgendwas Internes gewesen, wo sie sich so ein bisschen was auf die Füße getreten sind.
Ja, das kann gut sein.
Ja. Ja, gut. Machen wir mal weiter bei den Gerüchten. Ja, da gab es noch ein ganz nettes Thema und zwar WatchOS 7 soll Panikattacken erkennen. Also ich habe jetzt nicht wirklich Ahnung von Panikattacken, muss ich dann an der Stelle gestehen. Aber ich kann zumindest mal wiedergeben, was da berichtet worden ist. Und zwar soll wohl tatsächlich über die existierende Hardware, also nur über die existierenden Sensoren, soll erhöhter Puls festgestellt werden. Klar, das kann man natürlich. Kurzatmigkeit festgestellt werden. Bin ich mir nicht ganz sicher, wie das technisch gehen soll. Und Hyperventilieren soll erkannt werden, wohl darüber, dass der existierende Pulssensor wohl die Sauerstoffsättigung messen können soll. Was natürlich ein sehr spannender Fakt ist, denn ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass sie das mit der existierenden Hardware hinbekommen. Vor allen Dingen, dass sie es dann auch bisher noch nicht unterstützt haben, denn Sauerstoffsättigung ist ja jetzt gar nicht mal so ein super uninteressanter Wert. Ich bin ja jetzt kein Sportler, aber wenn ich mich daran erinnere, dass Sportler da häufiger schon mal von gesprochen haben, im Allgemeinen ja bestimmt nicht uninteressant.
Ne? Ja, ich glaube ein bisschen, dass man schon andere Hardware braucht, dass man da ein bisschen in die falsche Richtung läuft. Das WatchOS 7 das mit Sicherheit unterstützt, aber nur für die neueste Watch vielleicht. Das könnte natürlich dann auch sein.
Das sind ja immer Gerüchte.
Ja, genau. Ne? Ansonsten hoffe ich natürlich, dass ich trotzdem dann mit der neuen, mit WatchOS 7 trotzdem noch Fußball gucken kann, ohne dass sie da auslöst von wegen Panikattacken. Das wäre dann etwas ungünstig. Das weiß man nicht.
Also erfahrungsgemäß sind die Sachen ja relativ gut ausgearbeitet. Ne? Da hatten wir ja letztlich bei der Sturzerkennung drüber gesprochen. Ist ja dann schon eigentlich eher die bessere Lösung, wie sie es bauen, ja. So typischerweise.
Ich meine, lustig wäre es natürlich auch, wenn ihr dann, weiß ich nicht, deine Freundin auf einmal sagt, ich bin schwanger und deine Uhr auf einmal dann sagt, du hast eine Panikattacke. Ne? Das wäre natürlich
Ding auch. Dong. Alles gut.
Natürlich
atmen.
Auch,
atmen.
Genau, atmen. Genau, atmen. Also.
Wo wir übrigens davon sprechen, das habe ich gerade noch ausgelassen. Und zwar, das Spannende daran soll sogar sein, dass die Warnung schon gemacht werden kann, bevor die Panikattacke losgeht. Da weiß ich jetzt selber zu wenig über Panikattacken, um das jetzt irgendwie bewerten zu können. Aber die Aussage in dem Bericht war, dass zum Beispiel beim Autofahren für die Leute, die Probleme mit solchen Panikattacken haben, man dann schon vorgewarnt werden kann, sodass man zum Beispiel rechts ranfahren kann. Das war das Beispiel, was da genannt worden ist.
Okay.
Das klingt natürlich großartig. Also jetzt mal da reinversetzt in diese Situation. Das kann ja ziemlich gefährlich werden.
Absolut.
Wenn man dann sich unkontrollierbar oder unkontrolliert verhält.
Ja, also die Idee ist super großartig, überhaupt gar keine Frage, ähnlich wie die anderen Gesundheitsfunktionen ja auch. Ich muss auch zugeben, ich habe da echt keinen Dunst von Panikattacken. Keine Ahnung. Vielleicht hatte ich schon welche und weiß es gar nicht. Who knows? So eine Vorwarnung vor etwaigen medizinischen Problemen, egal welcher in sich, ist ja nie verkehrt.
Genau, richtig. Ich bin auch sehr, sehr guter Dinge, dass wie Apple das macht, was die Apple Watch angeht, und bin da auch ein großer Fan von. Ja, hatten wir ja letztlich schon drüber gesprochen. Ja. Also, und ich finde das gut, dass sie das weiter pushen. Natürlich auch, was das Erkennen von Dingen angeht, mit den existierenden Sensoren. Aber sie werden natürlich auch mit den zukünftigen Apple Watch Versionen da auch bessere oder mehr Sensoren dann noch verbauen können. Da gibt es ja massenweise Berichte über Patentanträge und sowas, ja. Wo wir jetzt auch typischerweise gar nicht alles im Detail mal drüber sprechen können.
Jetzt haben wir allein den Herzfrequenzsensor deutlich verbessert gehabt schon. Ich weiß nicht mehr genau wann. Die erste Apple Watch hatte ja noch diese zwei LEDs. Na, da gab es ja noch zwei, die geleuchtet
haben. Die hatten schon immer dieses Konstrukt, dass es einmal einen grünen Satz LEDs und einen roten Satz LEDs gab und dann ein Fotosensorpaar. Das war auch schon ab der ersten Generation so, da konnte man das ein bisschen besser sehen, weil die etwas langsamer abschaltete. Die neueren Versionen, da sieht man das. Also habe ich in der letzten Zeit gar nicht mehr geguckt, ob das bei den neuen.
Die neue hat ja nur noch so einen Punkt in der Mitte. Die alten hatten ja noch zwei. Weit auseinander.
Achso, das meint ja, stimmt, mehr. Die Konstruktion wurde was kleiner.
Genau, sie haben das ja deutlich verkleinert. Genau. Ich weiß aber nicht mehr, ob es in der ob Apple Watch 2 oder 3 kam, aber sie haben das irgendwann mal deutlich zusammengeschrumpft. Okay.
Ja, gut. So richtig Details kenne ich da jetzt auch nicht, warum sie da diese unterschiedlich farbigen LEDs benutzt haben oder so. Und die wurden auch, glaube ich, zu unterschiedlichen Zeiten benutzt. Kann ich nicht mehr genau sagen, das eine soll wohl stromsparender gewesen sein, das andere genauer oder sowas, gab es zumindest mal irgendwo irgendeine Aussage drüber. Ja, gut, das ist aber auch schon was länger her, dass wir das alles mal durchgekaut haben.
Ja gut, dass Apple bei der Sensortechnik nicht schläft und da weiterentwickelt und guckt, dass sie da weiterkommen, ist ja wohl gar keine Frage.
Genau. Wird bestimmt wieder spannend. Irgendeinen hübschen neuen Sensor werden sie bestimmt auch wieder mitbringen jetzt.
Denke auch.
Nachdem sie letztes Jahr ja quasi keine größere Ergänzung gehabt haben. Vorher gab es ja das EKG. Das war ja eine sehr tolle Ergänzung. Letztes Jahr gab es nur das Always-On-Display, was ich allerdings auch schon spannend genug fand, dass ich mir gleich wieder eine gekauft habe. Ja, und im Prinzip ist es ja auch bei Apple meistens so TikTok, was solche Sachen angeht, würde ich mal tippen, dass jetzt dieses Jahr dann wieder irgendwas Neues an Hardware kommt, was irgendwie wesentlich ist. Also ein Sensor oder sowas. Kann man also auch gespannt
drauf bleiben. Ja, definitiv. Ja, gespannt sind wir immer.
Ja.
Was so Apple
so angeht,
ja. Ja, von einem Gerücht zum nächsten, ne?
Momentan ja wirklich einige.
Ja, da geht es ums iPhone 12 Pro. Und zwar soll das ein 120 Hertz Promotion Display bekommen. Welches wir ja schon aus dem iPad Pro kennen.
Richtig. Muss man sich an der Stelle nochmal verinnerlichen, das ist tatsächlich eine Technologie, die nur in den iPads drin ist derzeit, in den iPad Pros genau genommen, und nicht in den iPhones bzw. iPhone Pros, die zwar auch sehr, sehr gute Bildwiederholraten hinbekommen, aber halt eben auf 60 Frames pro Sekunde, glaube ich, immer noch gecapped sind momentan. Und die iPads halt eben auch 120 Hertz bringen können. Das wurde ja als Technologie tatsächlich eingeführt für die Stifte. Ja, also um die Wiederholrate bei dem Zeichnen auf dem Display hochzubekommen,
genau.
Macht das natürlich sehr viel Sinn. Und bisher gab es immer nur die Gerüchte, dass es aufs iPhone kommen soll, aber bisher ist es halt eben auch noch nicht da gelandet.
Ja, es gab halt dann beim Stift nicht mehr diese Delays, die waren zwar schon gut beim allerersten iPad Pro, das muss ich wirklich sagen, also zu allem anderen, was man sonst so kannte, war das schon sehr, sehr gut.
Das allererste hatte noch 16.
Ja, genau, ne? Deswegen, genau. da war es ja auch schon gut. Natürlich mit den 120 dann deutlich verbessert, also das ist großartig, gar keine Frage, den Stifter darauf zu benutzen. Aber die andere Sache ist halt, inwieweit brauche ich das jetzt, diese 120 Hertz auf einem iPhone? Ich schreibe ja nicht darauf. Ne? Also
Ja, also das ist auch eine gute Frage. Prinzipiell könnte ich mir natürlich vorstellen, ich weiß nicht genau, ob das in den iPads drin ist oder ob das nur in der aktuellen Apple Watch drin ist, aber in diesem Zusammenhang mit variabler, also man muss vielleicht nochmal dazu erwähnen, dass dann diese 120 Hertz nicht durchgängig gefahren werden, sondern dass hoch und runter geschaltet werden kann. Mhm. Also es kann quasi bei Bedarf die bis zu 120 Hertz hochgestellt werden, dann aber auch wieder reduziert werden. Ich weiß nicht mehr genau, wie das bei dem iPad aussieht, wie viele Schritte das waren, aber man kann mindestens zwischen 60 und 120 Hertz umschalten, wenn nicht sogar mehr. Das müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Bei der neuesten Apple Watch, die ja dieses Always-On-Display hat, haben sie ja, ich meine, sie haben das auch Promotion genannt, oder? Aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Müsste ich nochmal nachschlagen.
Das weiß
ich
jetzt auch nicht mehr.
Diese Technologie gebracht, womit sie quasi die Bildwiederholrate bis auf ein Hertz runterfahren konnten. Mhm. Das ist ja dann der Grund, warum sie das so stromsparend hinbekommen haben, das Display, dass sie das mit dem Always On machen konnten. Ja. Und das ist natürlich interessant, wenn man sich das jetzt in anderen Geräten vorstellt, dass sie diese noch etwas flexiblere Technologie dann umsetzen, dann kann ich mir vorstellen, dass das bei dem iPhone Sinn macht, denn das braucht natürlich deutlich weniger Strom, wenn man nur eine Aktualisierung pro Sekunde machen muss versus 60 Aktualisierungen pro Sekunde. Das bedeutet ja allein schon ein 60stel Speicherbandbreite nur. Ne? Also ich weiß nicht, ob man immer die vollen Bilder rechnen muss innerhalb des Bildschirmcontrollers, aber das dürfte schon deutlich weniger Bandbreite allein schon nur für RAM-Zugriff allgemein I.O. dann rüber zum Display-Controller und dann Aufwand für die Grafikkarte und so weiter bedeuten. Ich nehme mal an, dass man da schon spürbar den Stromverbrauch reduzieren könnte, wenn man das in ein iPhone reinbekommt.
Dann wäre es ja durchaus möglich, dass das neue iPhone auch so ein Always-On-Display bekommt, man eventuell Widgets hinterlegen könnte. Also das wäre machbar, das mache ich das möglich.
Ja, klingt natürlich interessant. Habe ich jetzt nichts von gehört bisher.
Wäre eine großartige Sache. Aber also ich beneide ja selten Android-Handys. Eigentlich nie. Aber was ich halt ganz praktisch finde, ist, dass die auch die Uhr anzeigen können die ganze Zeit in OLED-Displays. Also da vermisse ich auch ein bisschen bei Apple so dieses Ausnutzen des Vorteils OLED wenig. Und vielleicht geht es in der Tat, habe ich noch gar nicht dran gedacht, guter Punkt, Thorsten, dass man da auch in dieses Always-On-Richtung vielleicht geht, weil die Widgets sollen ja ausgebaut werden in iOS 14, um da eventuell mitzuarbeiten. Verkehrt wäre es mit Sicherheit nicht.
Ja, genau. Fände ich eine spannende Ergänzung. Deswegen vielleicht auch eben nur in den Pro-Geräten drin. Würde ja dann schön zusammenpassen. Das sind ja sowieso die OLED-Geräte. Vielleicht bringen sie da dann auch einfach diese Kombination. Würde ja schön zusammenpassen.
Ja.
Ja, wäre dann auch mal was Neues.
Auf jeden Fall, ja. Das wäre eine große Neuerung sogar.
Genau, also fände ich sehr spannend. Wo wir bei Neuerungen sind, in den Gerüchten gab es so ein ganzes Paket von Punkten noch. Und zwar wurde da im Prinzip alles nochmal iteriert, was jetzt so momentan für die iPhone 12 da in der Diskussion steht. Und zwar halt eben einmal das eben angesprochene Promotion-Display. Dann soll wohl der Face-ID-Bump kleiner werden. Das würde dann bedeuten, dass sie wahrscheinlich eine Version 2 von diesem Face-ID-Modul bekommen. Die vielleicht ein bisschen kleiner ist als die Vorgängerversion. Mhm. Ich jubel jetzt nicht laufe jetzt nicht jubelnd in der Gegend rum. Darum.
Ja gut, verkehrt finde ich es nicht.
Juhi.
Verkehrt finde ich es nicht.
Ja, also, gut.
Mhm. Sie müssen ja weiterentwickeln. Die Idee, die man da als Konzept ja gesehen hat, war ja im Grunde auch nur, dass dieser Lautsprecherschlitz weiter nach oben rutscht und die Sensorik
ja, richtig,
zusammenrutscht. Genau. Das ist ja, das wurde mal so gezeigt als Umsetzung. Mit Sicherheit nicht verkehrt. Ich beschwere mich nicht, wenn es weniger wird. Ganz weg wäre auch nicht tragisch, finde ich jetzt auch nicht zum Heulen. Aber es bringt mir jetzt auch nicht, sage ich jetzt einfach mal, den riesen Mehrwert, solange Apple da nicht gigantisch was mit Software dann beisteuert, wenn man sagt, jo, aber ansonsten ist jetzt nichts, wo ich sage, oh, komplett neues iPhone, ist ja der Wahnsinn.
Was ich mich an der Stelle frage, ist das nicht so mittlerweile so ein bisschen was zu einem Markenzeichen für Apple geworden? Wollen sie das wieder loswerden, diesen Bump?
Ja, ich denke nicht so schnell. Also das wurde ja schon lange thematisiert, kriegen sie es ganz raus. Ich denke, so schnell wollen sie es nicht loswerden, weil eben es ist eine Art Markenzeichen, genau wie damals der Home-Button es war, der Runde. Mhm. Aber ja, ich denke, die Zukunft wird schon ohne sein, also voll randlos, das denke ich schon. Aber er wäre ja auch nicht weg, er wäre ja nur kleiner.
Ja, gut, also ich denke mal, für dieses Jahr bleibt er uns noch erhalten.
Ja. Vor allem ist ja Apple ein Fan von kleiner, dünner, ja, dünner.
Sowieso.
Und da können sie ja wieder sagen, wir haben 60% gespart. Ja, und das ist ja ihr Ding, von daher.
Ja, ich höre es schon.
Ja.
Mittlerweile ist das ja echt so Standard.
Ja.
Richtig. Ja gut, machen wir gerade weiter in der Liste. Zwei Punkte noch. Und zwar einmal soll es noch eine bessere Zoom-Linse geben. Also quasi die 50mm Linse, die nur im Pro drin ist, soll besser werden. War leider unspezifisch. Gut. Im Prinzip, jedes Jahr hat es bessere Kameras gegeben. Würde mich nicht wundern, wenn sie wieder bessere Kameras haben.
Vermutlich wird auch die weiterentwickelt. Und vermutlich wird auch da der Satz kommen, die beste Kamera, die wir je gebaut haben. Die je in einem iPhone verbaut wurde. So. Das ist, glaube ich, der Wortlaut. Natürlich,
wäre enttäuscht, wenn es nicht
ja, kann. Genau. Also natürlich, sie werden vielleicht die Weitwinkelkamera noch ein bisschen aufbauen von, weiß ich, Qualität und sonst was. Die dann vielleicht noch die. Also vielleicht überarbeiten sie alle Linsen ein bisschen. So, manchmal ist das ja auch ein bisschen marginal, dass man es nicht immer. Manchmal erwähnen sie es auch nicht. Da machen sie ja dann nur so eine Blendenänderung so leicht. Da wird das nicht immer riesig erwähnt. Aber ja.
Ja, das ist schon ein Riesending. Ne? Also hier die von 2,0 auf 1,8 die Blende zu reduzieren, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Ne? Das heißt also die, jetzt so aus dem Stegreif ist das auch schwer, aber die Menge an Licht, die dann durchkommt, die ist schon wesentlich mehr. Lass es mich mal so ausdrücken, ohne was Falsches zu sagen. Das ist auch gar nicht so einfach, wenn man keine Glasoptiken verwendet zum Beispiel und wenn man kaum Platz hat. Ja?
Also ja,
vertikal hat man ja für diesen Stack nahezu keinen Platz und sie quetschen da 7 Linsen rein aktuell. Also zumindest bei der Hauptlinse waren es, glaube ich, 7.
Deswegen haben wir ja auch alle diese abstehenden Nubbel, damit sie noch ein bisschen Platz gewinnen.
Ja.
Und, genau. Bin ja immer noch der Meinung, macht das iPhone wieder eben, macht den Akku größer. Die Sache erledigt.
Ja.
Dann brauche ich diese lächerlichen Nubbels nicht. Ich finde das ja total albern. Weil den Platz brauchst du ja eh. Natürlich wirkt es dadurch wieder ein bisschen voluminöser. Aber wenn es allgemein dicker wird, das kennen wir alle durch die Hülle. So kann man sich das dann ungefähr vorstellen. Und natürlich wird es dann doppelt schlimm, wenn du das iPhone dicker wird und du gleichzeitig noch eine Hülle hast.
Ja,
aber
gut. Aber ich wäre ja auch ein Freund davon, den Bump wieder loszuwerden, dass Apple da aber so einen starken Rückschritt. Also ich hätte jetzt vor allen Dingen gesagt, macht's doch wieder so dick und macht das alles Akku. Ja. Ja, dann hätten wir 3 Tage Akkulaufzeit.
Ja, das meine ich.
Wahrscheinlich. Ne? Ja, so, das hätte ich schon sehr gerne. Also das fände ich einen Kompromiss, in den man eingehen könnte, aber ich weiß nicht, ob Apple das so sieht. Sie sind halt eben, zumindest traditionell wahrscheinlich dann halt eben auch vor allen Dingen durch Johnny geprägt, immer sehr in Richtung dünne Geräte gelaufen. Aber die Gerüchte sagen ja, dass Johnny das sehr stark beeinflusst hat und dass das jetzt dementsprechend gerade wieder so ein bisschen was, ein Umdenken eingetreten ist. Deswegen waren ja jetzt auch in den letzten Generationen dieser Trend gar nicht so fortgesetzt worden, sondern im Gegenteil, die Geräte waren ja sogar teilweise etwas dicker geworden, auch um den Akku wieder dicker bekommen zu können. Wir sprechen hier von Zehntel Millimetern. Ne? Viel haben sie nicht draufgelegt, aber das hat schon gereicht. Ne? Was hatten sie? War das das XS oder wo das war, wo der Akku so viel besser geworden war nochmal? War das beim 11er? Ah ja, okay. Mhm. Ja, auf jeden Fall, ne, das war dann irgendwie ein oder zwei Zehntel Millimeter, die sie da rausgeholt haben. Und letzten Endes haben sie damit ja dann spürbaren Akkuvorteil rausgeholt. Also das ist ja richtig gut, die Gerätereihe.
Ja, vielleicht machen
sie das. Ja, und sie wollen ja auch das Design so ein bisschen an das iPad Pro anpassen. Zumindest hat man da so ein
paar Sachen. Ich reibe mir die Hände.
Auf jeden Fall, das geht wieder Richtung iPhone 4 und das war damals so ein schönes Gerät.
Oh, ich hab's geliebt.
Das war wirklich
und die 5er.
Vierer, ja. 5er, genau.
Genau, deswegen. Absolut meine Reihe. Mhm.
Ja, diese harten Kanten waren schon angenehm.
Ja, genau. Vor allen Dingen, das lag interessant in der Hand. Es ist ja nicht aus den Händen geflutscht. Ja. Die trotz dessen, dass sie die Glasrückseite hatten, fand ich immer dieses Design super.
Ja.
Und ich war sehr traurig, als das weg
war. Das war schon sehr großartig. Das muss man schon. Es war natürlich ein bisschen anfälliger. Alu kriegt mal eine Beule, Glas direkt im Eimer. Das ist halt nun mal so. Aber Alu kriegen wir nicht wieder. Wir brauchen ja jetzt alle dieses Wireless Charging. Genau. Wer weiß, vielleicht hat das iPhone 12 kein Kabel mehr. Nein, das noch nicht. Das wird aber wahrscheinlich die Zukunft bringen. Warten wir es ab. Aber es ist ein tolles Design. Ich habe es auch immer sehr geliebt. Und vielleicht machen sie auch diese schrittweise, ich nenne es mal schrittweise Verdickung der iPhones. Also, dass sie jetzt, so wie sie es früher gemacht haben, schrittweise dünner, bis hin, wo sie gemerkt haben, so langsam haben wir überhaupt keinen Platz mehr. Fangen sie jetzt an, die Dinger wieder auszufahren und machen den Nubbel weg, weil sie nicht in einem Jahr das so extrem dicker machen wollen. Das kann ja auch sein.
Mhm. Ja, könnte schon sein. Also wenn Apple sowas vorhätte, würden sie es wahrscheinlich inkrementell machen, dass es nicht so drastisch auffällt. So wie halt eben jetzt auch dann in der letzten Version, wo sie halt eben, wie gesagt, diese 2-3 Zehntel Millimeter da drauf gelegt haben. Da kräht kein Hahn nach. Das wird zwar erwähnt, aber da sagt dann jeder, so, wenn dafür der Akku besser wird, umso besser. Also, kann ich mir gut vorstellen. Warum nicht? Ja. Ist halt eben ein iteratives Geschäft, das iPhone. Das muss man sich mittlerweile verinnerlichen. Ne? Also, es wird halt eben einfach alle so und so viele Jahre ein neues Gerät gekauft. Für Apple im Best Case jedes Jahr, aber das ist ja nicht regelmäßig bei allen Leuten so.
Ja, dann müssen sie die Preise noch ein bisschen verändern.
Ja, da sind wir von weg.
Ja, klar. Also, bei einem Pro jedes Jahr. Alles kann man alles machen, aber dann muss auch, da muss wirklich Geld haben.
Ja, gut. Das hätte ich gerne.
Wenn nicht.
Ja, richtig, wenn nicht. Ja, gut. Um die Liste gerade noch rund zu machen, muss ich natürlich auch das LiDAR nochmal aufführen. Die Gerüchte sind ja jetzt auch schon seit einigen Wochen unterwegs gewesen, dass halt eben genau dasselbe LiDAR, wie das in dem iPad Pro jetzt gekommen ist, in dem Refresh auch in die iPhone 12 kommen soll, also in die iPhone 12 Pro genau genommen. Und dass das ja auch da reinpasst, das hatten wir letztlich irgendwann schon mal erwähnt, dass im Prinzip in diesem Kasten, der jetzt auf dem Gerät hinten drauf ist, der ja dieser Nubbel ist, von dem wir eben gesprochen haben, im Prinzip ja Platz für 4 Elemente ist und 3 Kameralinsen sind momentan drin, also ist auch noch Platz für das LiDAR. Dann wird halt eben das Mikrofon, was momentan da so in diesem freien Platz drin hängt, wird dann in die Mitte geschoben. Das ist ja relativ klein und dann kann man das LiDAR dahin packen. Das scheint ja die Größe von so einem normalen Kameramodul dann auch zu haben. Und dann werden wir das sehr wahrscheinlich auch auf dem iPhone.
Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Also das ist eigentlich absehbar oder völlig erwartbar. Also sie würden mich extrem überraschen, wenn sie es nicht machen. Dann wird mir schon alles aus dem Gesicht fallen, sagen wir es mal so, aber es ist eigentlich völlig absehbar. Ne? Es ist genau das Kameramodul und es passt und sie werden das auch genauso machen, bin ich mir ziemlich sicher.
Genau, und die Technik soll gar nicht so wahnsinnig anspruchsvoll sein. Habt ihr mal gesehen, wie grob dieses Punkteraster ist, was sie da erzeugen?
Nee.
Ist jetzt schwer zu zeigen in einem Podcast, aber das ist halt eben ein relativ grobes Punkteraster, viel gröber als das, was Face ID verwendet, was ja auch so ein Raster benutzt, nur mit einer anderen Technologie dann das Ganze erfasst. Dieses Raster, ja, ist jetzt schwer so zu sagen, aber das, wenn man das sieht, dann sieht das so aus, als wären das irgendwie nur ein paar hundert Punkte und nicht ein paar tausend, so wie bei Face ID.
Ja gut, da wird es ja auch Weiterentwicklung geben. Wenn wir 3, 4 Jahre weiter sind, ist das Ding auch wahrscheinlich wieder so genau. Dann kannst du wahrscheinlich mit dem Teil eine Laservermessung machen von irgendeinem 3D-Objekt und hast das dann AR-Kit-mäßig da liegen, so ungefähr.
Und, ja. Also das geht im Prinzip jetzt auch schon, aber das ist halt eben jetzt nicht auf den Millimeterbereich ausgelegt. Ne? Man muss dann nochmal betonen, dass Face ID schon ein ultra detailliertes Bild von dem Gesicht erzeugt. Ich habe mir das mal für einen Artikel genauer angeschaut. Das ist ein unglaublicher Detailgrad. Also das ich kann da jetzt auch keine Zahlen dran hängen, aber wenn man sich dieses Modell anschaut, was man da rausbekommt, das ist enorm detailliert. Und wenn ich jetzt eine Szene erkennen will, dann brauche ich natürlich jetzt nicht diesen Detailgrad. Also vielleicht ist das auch einfach nur der Aufgabe geschuldet, dass sie sagen, wir wollen einfach einen günstigen, Leichtmassen zu produzieren, einen Sensor machen, den wir einfach zusätzlich reinknallen können und wo man dann halt eben dann auch die Szenen dann wirklich erkennen und abtasten kann mit. Und man hat ja auch diese Beispiele von Apple schon gesehen. Leider bisher kein neues iPad Pro in die Hand bekommen, deswegen konnte ich es noch nie ausprobieren, aber das, was man so gesehen hat, sieht ja so aus, als könnte man eben mit diesem LiDAR-Scanner im Prinzip den ganzen Raum erfassen und dann Interaktion damit erlauben innerhalb der AR-Szene. Das ist ja dann auch jetzt dann mit ARKit 3.5 wohl gekommen. Muss man sich mal anschauen, braucht man aber die Hardware für. Bisher konnte man sie ja noch nicht mal im Laden anschauen.
Ja.
Das bringt uns dann auch gleich noch zum nächsten Thema. Denn die Läden sind wieder offen.
Juppie!
Ja, sehr schön, da fällt mir ein. Wir haben vergessen, heute ins Tor.
Wir haben es nicht vergessen. Oh, wir hatten es abgewählt, weil die Schlange zu lang war.
Echt? Gab es eine Schlange?
Das war gestern.
Ach, das stimmt, das war gestern.
Mhm. Ja. Aber heute haben wir es leider vergessen.
Heute haben wir es vergessen.
Ja. Jo. Naja, gut, okay. Immer noch die Gelegenheit. Ja gut, was jetzt die Hörer nicht wissen, also wir arbeiten sehr in der Nähe vom Kölner Apple Store in der Hohe Straße und quasi nur einen Ballwurf entfernt und können da immer mal schnell um die Ecke gehen und schauen, was gerade so los ist. Und typischerweise, wir sind ja auch die passenden Nerds, gehen wir natürlich auch neue Sachen anschauen, wenn die dann gekommen sind.
Wir sind ab und zu sind wir mal da.
Ging ja jetzt nicht.
Ab und zu, ganz selten, treibt es uns da mal in der Mittagspause hin. Das kann mal vorkommen.
Ja, also so zwischendrin, interessanterweise, wo wir das jetzt schon erwähnen, es gibt ja oft nicht viel Neues in so einem Apple Store. Ne? Also wenn man jetzt nicht wegen einer Veranstaltung oder sowas hingeht, was es natürlich gibt, oder wegen Service. Aber wenn jetzt gerade Apple nicht so eine Vorstellungsrunde gemacht hat, ist ja selten was Spannendes zu finden dort.
Ja, ne? Also es ist immer im Grunde immer dasselbe. Also wenn ich gerade ein neues iPhone kam oder sowas, dann ist das immer dasselbe, ja. Aber man kommt ja auch im Moment nicht einfach in die Apple Stores rein, ne?
Ja, richtig, genau. Und zwar haben sie auch in Deutschland das jetzt angefangen, dass sie die Temperatur messen mit einem Infrarot-Fieberthermometer. Ja. Interessanterweise gab es da dann gleich irgendwie Kritik von einem Datenschutzbeauftragten. Ich habe mir gar nicht mehr aufgeschrieben, welcher Datenschutzbeauftragte das war, aber das wollen wir auch lieber so da stehen lassen. Aber irgendjemand hat wohl kritisiert, dass das datenschutztechnisch nicht akzeptabel sei und dass er das untersagen möchte.
Ja, also es gibt.
Ja, aber es wird doch keine Adresse aufgeschrieben. Also im Apple Store musst du keine Adresse hinterlegen und die Daten werden anscheinend auch nicht per WLAN irgendwohin übermittelt. Also
genau.
Also zum Schutz der Mitarbeiter und der anderen Kunden, wenn man das macht, ist das schon okay. Also Ich hätte da jetzt nichts ein entgegen.
Man muss ja, oder man muss ja auch nicht rein in den Apple Store. Und also genau. Wäre das jetzt eine rektale Fiebermessung, hätte ich jetzt auch gesagt. Muss nicht sein, aber jetzt nur per ja, Rot, gut, dann okay, ist das was anderes.
Könnte man sich dann auch vor einem Apple Store nicht wirklich vorstellen, dass sie durch die Reihen gehen. Nein, diese Bilder möchte ich gleich wieder zumachen. Nee, aber ich wollte noch sagen, also was ist denn daran überhaupt Datenschutz, wenn man keine Daten erfasst? Ne?
Ja, gut,
also
die Frage ist halt, welche Daten müssen da geschützt werden, ne?
Ja, eben, genau. Also, weil die haben einen Fieberthermometer in der Hand. Was macht denn das Ding?
Ja, also vor allem Daten, die ja nicht entstehen, weil es wird ja nicht gespeichert.
Ja.
Also.
Ja, kann ich nicht nachvollziehen. Aber ja, man hört ja auch Datenschutzbeauftragte leider immer wieder mal sehr komisch rumjammern. Gibt ja viele seltsame Themen. Wir hatten ja letztlich schon mal über das Maps-Debakel in Deutschland gesprochen, ne, wo auch die Datenschutzbeauftragten da gerne sich immer ziemlich groß machen, obwohl das eigentlich ja öffentlicher Raum ist und öffentlicher Raum im Prinzip auch freies Gut ist, um Bilder zu machen. Und trotzdem nehmen sie sich dann raus, dass irgendwie das die Privatsphäre verletzt.
Ja, im Land der WhatsApp-Nutzer, da muss man schon aufpassen, ja. Wer genau. Wird draußen auf der Straße fotografiert. So geht's ja nicht. Also ich möchte schon noch selbst entscheiden, welche Daten ich freigebe, das so ungefähr. Ne? Mhm. Also, welche Daten mir geklaut werden.
Ja, das hat ja seltsame Stilblüten erzeugt, also diese Datenschutzthematik in der letzten Zeit. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einer Veranstaltung ein Foto mache in eine Menge hinein, dann darf ich dieses Foto laut Datenschutzbestimmungen eigentlich nicht mehr veröffentlichen, solange ich nicht ein schriftliches Einverständnis von jedem auf diesem Foto drauf habe. Ja, ursprünglich hätte man damals, jetzt fragt mich bitte nicht, was das genau war, aber es gibt irgendwie ein Gesetz, was das geregelt hat für die Fotografen, dass man nur den Mittelpunkt des Bildes letzten Endes klären muss. Ne? Also wenn ich jetzt eine Person ablichte, weil sie etwas macht und das möchte ich jetzt veröffentlichen, dann müsste ich von demjenigen dann entsprechend was unterschrieben bekommen. Aber die Leute, die drumherum einfach nur zufällig durchs Bild laufen, die muss ich nicht fragen. Das ist auch vollkommen unrealistisch. Ne? Und dann dieser neue Zustand durch die Datenschutzgrundverordnung, wer hat das nicht besser gemacht? Mittlerweile ein absoluter Horror bei manchen Situationen Fotos machen zu wollen, vor allen Dingen, wenn man die Leute nicht eindeutig identifizieren kann, die da drauf sind.
Ja, vor allem, um jetzt mal Fass aufzumachen, also ich verstehe das mit dem Fiebermessen nicht. Wenn man aber jetzt bei uns in Köln in ein Brauhaus geht oder in ein Café, muss ich meinen Vornamen, meinen Nachnamen, meine Adresse und meine Telefonnummer hinterlassen, damit ich da was essen kann und ich bekomme keine Datenschutzerklärung. Ja, also ich habe keine Ahnung, was mit diesen wirklich persönlichen Daten, die schriftlich da stehen, die jeder Imbiss erfassen muss. Da können die Läden nichts für, das meine ich gar nicht, ne, um Gottes Willen. Die tun mir am meisten leid. Aber interessant finde ich, da schreit niemand auf. Ja, also es gibt da kein Recht auf Vergessen. Ich weiß nicht, ob die das irgendwann mal wegschmeißen oder nicht irgendwo abheften. Damit will ich eigentlich nur sagen, da würde ich jetzt ansetzen, ne? Und sagen, die müssen das nach 2 Wochen vernichten. Das muss, keine Ahnung, kontrolliert werden von mir aus. Ne? Also, ne? Wenn da jetzt einer ankommen wird, da würde ich sagen, okay, ja, in der Tat, da werden persönliche Daten erfasst. Ne? Aber das ist wieder sowas Typisches. Das wird völlig verpennt. Wahrscheinlich haben sie auch keine Ahnung davon und da will sich auch keiner von denen mit anlegen. Und wie gesagt, da fehlt ihnen dann auch das Wissen höchstwahrscheinlich. Und dann kommen sie, weil es ja Apple ist, um die Ecke und sagen, oh, guck mal, was Apple da macht. Ne? So, weil da interessiert sie eben, da kriegt man die Presse, die man braucht. Da geht es ja dann nicht wirklich um Datenschützen. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch Käse.
Genau. Habe ich auch entsprechend mitbekommen, beim Friseur ist das sogar so gewesen,
ja, stimmt,
dass man sich da angeblich geschützt eintragen musste, aber letzten Endes haben sie einem dann doch eine Liste vorgelegt, wo man einfach nur sich in eine Tabelle eingetragen hat.
Wo ich alles von den anderen aufsehe.
Ja, genau. Ne?
Also
wobei ich will hieß, das wäre zu vermeiden, aber wie macht man das?
Ja, das geht muss man ja auch
für jeden einen einzelnen Zettel ausdrucken.
Ja, das ist ja auch fast unmöglich. Ich will da auch keinem Strick draus, um Gottes Willen, lass die Kneipen, die Friseure und sonst was in Ruhe, die können da am wenigsten für. Wenn er das nicht wollt, geht nicht hin. Ganz einfach, ganz einfache Regelung. Aber ich verstehe, was ich halt nicht kapiere, ist, warum boostet sich so ein Datenschutzbeauftragter so unglaublich auf, weil Apple Fiebermessung gar keine Daten erfasst, aber bei sowas wird es total verschlafen. Das begreife ich nicht. Das ist für mich absolut nicht verständlich.
Ja, aber wir können ihm halt empfehlen, er braucht nicht in den Apple Store zu gehen. Es ist ja gerade die neue Apple Store App rausgekommen und da kann er auch mit einkaufen. Da braucht er dann nicht mehr vor Ort zu sein.
Ja, das stimmt.
Und da haben wir ja auch ganz neue Sachen. Also die Apple Store App ist ja aktualisiert worden, hat Dark Mode Support endlich.
Mhm, das hat lang gedauert.
Ja, obwohl Apple es ja schon lange vorgibt, dass wir das oder dass die Apps das unterstützt sollten. Also da sollte Apple eigentlich mit einer der ersten sein, die die Sachen unterstützen.
Ja, ich glaube, die haben sich auch schwer getan damit, ihr komplett weißes Apple-Industriedesign schwarz zu machen. Also Apples Designsprache ist ja weiß. Also,
ja, genau.
Neutral. Neutrale Hintergründe, einfaches Weiß. Auf der Webseite ist es ja auch immer noch so. Und sie haben sich aber jetzt scheinbar tatsächlich doch dazu durchgerungen, das jetzt doch Dark Mode fähig zu machen.
Ja, vernünftig. Ja. Ne? Also sie erwarten das von Entwicklern. Und man sollte eigentlich ja dann als Unternehmen auch als gutes Beispiel vorangehen, auch wenn Apple das in vielen seiner eigenen Apps nicht tut. Aber naja, das lassen wir jetzt mal für ein anderes Mal offen. Aber ja, es ist vernünftig, ein ordentliches Update und man muss dann kein Fieber messen lassen.
Genau, ja, gut. Also man muss ja überhaupt nicht in den Laden gehen, wenn man dann hat man natürlich auch keine Sorgen damit, eventuell nicht reingelassen zu werden.
Ja, von einer spät aktualisierten iPhone-App rüber zum iPhone selber, beziehungsweise zu etwas, was uns Entwickler ja vorantreibt, die Apps weiterzuentwickeln. Die WWDC hatten wir ja schon besprochen beim letzten Mal, beziehungsweise das, was man halt so weiß. Und jetzt wurde die Aussage getroffen, dass Apple die WWDC mit dem iPhone filmen möchte.
Ja. Spannende Annahme. Ne? Also ich würde jetzt mal behaupten, dass sie wahrscheinlich nicht alles mit den iPhones aufnehmen wollen, denn vor allen Dingen die Keynote haben sie ja dann in der Vergangenheit schon professionell produziert und dann wirklich mit ordentlichen Kameras, mit richtigen analogem Zoom dann entsprechend dann aufgezeichnet, sodass sie halt eben da eine ordentliche Experience produzieren konnten. Nichtsdestotrotz könnte ich mir gut vorstellen, dass sie halt eben irgendwie alles, was sie online bringen wollen, was ja dann dieses Jahr letzten Endes eigentlich alles sein muss, dann vielleicht dann doch in irgendeiner Art und Weise mit mehr Geräten aufzeichnen wollen. Und da bietet sich das iPhone natürlich an. Die machen sie ja selber.
Ja, also machen ja auch vernünftige Videos, die iPhones. Also sie haben ja eine sehr gute Videoqualität. Sprich jetzt nicht unbedingt was dagegen. Der fehlende optische Zoom kann natürlich ein Problem sein. Aber vielleicht ist auch nicht gemeint, dass man tatsächlich die Aufnahmesessions filmt. Also im Sinne von, dass der Redner da gefilmt wird, sondern so ein Video drumherum damit gefilmt wird. Mhm. Also das, die meinen ja auch gerne mal so ein Show-Off-Video oder sowas. Ne? Und dann vielleicht wird auch sowas mit dem iPhone dann produziert und nicht tatsächlich die einzelnen Sessions. Das muss man dann mal abwarten, inwieweit sich das bewahrheitet.
Ja, prinzipiell kann man sich natürlich auch noch andere Spielarten vorstellen, dass sie irgendwie so einen virtuellen Conference Center irgendwie machen und dann da dann zum Teil dann da die Apple-Leute vor Ort rumlaufen oder irgendwie sowas. Das wäre dann auch wieder nicht rein virtuell.
Ja.
Keine Ahnung, weiß ich auch nicht genau. Muss man mal schauen.
Wir werden es erfahren.
Ja, genau.
Ja, oder es gibt diese Entwickler-Labs und die einzelnen Entwickler filmen sich, dass man mit denen auch interagieren kann, die sehen kann und mit denen sprechen kann.
Ja, genau. Also das könnte man sich tatsächlich vorstellen, dass halt eben die einzelnen Leute, die in den Labs sitzen, halt eben dann auch jeweils dann vor iPhones sitzen und konkret mit jemandem sprechen können. Das wäre dann aber letzten Endes auch dann vielleicht eher One-on-One und nicht wirklich Videoaufzeichnung. Aber
Gerüchte
sind natürlich auch nicht immer genau.
Ja, oder die könnten ja auch die Entwickler von mir aus vom Core Data Team alle zusammenschalten und dann kann man seine Fragen stellen oder
ja.
Die lösen dann das Problem zusammen.
Effizient ist das dann nicht, du wirst schon die Leute einzeln irgendwie laufen lassen müssen, ne? Sonst ist das wie in einer großen Telco, wo 50 Leute zugeschaltet sind, es kann immer nur einer reden und das ist immer komplizierte Geschichte, ne? Da kann man nicht ja. So in mehrere Gesprächsfäden nebeneinander verfallen, wie das dann in den Labs normalerweise der Fall ist.
Ja,
das wird spannend.
Warten wir es ab, wir werden es erfahren.
Ja, im Prinzip ist es schön zu sehen, dass sie dran arbeiten. Gut, ist es auch zu erwarten. Sie haben ja auch viel versprochen.
Ja, das stimmt.
Aber ja, also sie scheinen halt eben an den Konzepten zu arbeiten. Und dann liegt es natürlich nahe, dann jetzt, wenn sie Hardware brauchen, dann die iPhones zu verwenden.
Genau.
Apple schläft nicht. Sind wir mal gespannt. Genau. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
Ja.
Und ja, damit sind wir, denke ich mal, durch für heute.
Ja. Haben lang genug geredet, wir haben viele Infos, denke ich mal, beigepackt und für heute reicht es dann auch.
Viele Gerüchte.
Genau, viele Gerüchte. Viele
Gerüchte. Ja, momentan ist halt eben Gerüchte-Hochsaison. Ne? Das ist ja jetzt kurz vor der WWDC, das dauert ja nicht mehr lange. Ist das natürlich so ein klassischer Hotspot, wo sehr viele Nachrichten eintrudeln. Vielleicht wird es das ein oder andere neue Gadget dann ja auch zur WWDC geben und dann ja über den Sommer. Ich bin mal gespannt, ob wir diese Pace so durchhalten werden über den Sommer, wenn es dann auch mal die saure Gurkenzeit gibt. Aber ja gut, wir haben bestimmt noch ein bisschen was im Beutelchen, was wir auch mal rausholen können, wenn wir dann keine großen Gerüchtelage haben.
Genau, abwarten.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ja, wir hoffen, ihr seid nächste Woche wieder dabei.
Genau. Vielen Dank. Dankeschön. Bis nächstes Mal.
Tschüss. Tschüss.